Super 8, das Kinomagazin.
Das neue Jahr hat gerade erst angefangen und wir nutzen den Beginn des neuen Jahres traditionell immer, um zurückzublicken auf das Kinojahr, das vergangene Jahr 2016 im Kino. Und wenn ich wir sage, dann gehören zwei Leute hier ganz intensiv mit dazu, wenn wir zurückblicken auf das Kinojahr zusammen mit Anna Wollner und Patrick Wilinski, die mir beide aus Berlin bzw. Babelsberg zugeschaltet sind. Hallo ihr beiden.
Hallo Andreas.
Hallo Andreas.
Wenn ihr zurückblickt, ihr zwei, auf das Kinojahr, ihr seid für mich die Menschen, die zusammengenommen wahrscheinlich von den Grund, sagen wir Pi mal Daumen, 700 Filmen oder so, die im Jahr ins Kino kommen, die überwiegende Mehrheit gesehen habt. War das für euch eigentlich so ganz grundsätzlich ein gutes Kinojahr, an das ihr zurückdenkt? Anna?
Ich fand's, es war so ein mittelmäßiges Jahr. Also die großen Enttäuschungen gab es tatsächlich auf der großen Blockbuster-Ebene. Also Filme, die ich ja gezwungenermaßen auch immer wieder gucken muss. Und die Filme, die tatsächlich hängen geblieben sind, das sind eigentlich die Filme, die wir im nächsten Jahresrückblick wieder treffen werden, nämlich die Festival-Hits aus den letzten 6 Monaten.
Naja, wobei so ein Jahr immer wieder aufgeteilt ist zwischen Anfang des Jahres und Ende des Jahres. Wir haben so eine Dürreperiode in der Mitte. Ich würde auch sagen, es waren mittleres Jahr, aber doch schon mit 1, 2, 3 Highlights. Und das sind doch die Filme, um die es am Ende doch geht.
Ja, und die Highlights, auf die wollen wir ja zurückblicken. Unser Versuch, das Kinojahr aufzurollen, der soll sich nicht so sehr vielleicht unbedingt an den Kassenschlagern orientieren. Wir versuchen ja auch immer wieder Filme mit in den Blick zu nehmen, hier im Jahresrückblick, die nicht das ganz große Publikum gefunden haben, die vielleicht auch so ein bisschen kleiner waren, abseitiger waren, durchgefallen sind, vielleicht auch in der öffentlichen Wahrnehmung, weil sie von anderen Filmen verdrängt worden sind. Und das machen wir auch heute natürlich wieder gleich bei uns als erstes ein Film hier im Programm, der sehr, sehr außergewöhnlich war, weil es war ein Puppen-Animationsfilm. Der macht gleich bei uns den Anfang hier bei Super 8 bei Detektor FM. Super 8, der Rückblick auf das Kinojahr 2016. Wir fangen an mit einem Film in unserem Überblick, der schon im Januar zu uns in die Kinos gekommen ist. Anomalisa von Charlie Kaufman und Duke Johnson. Charlie Kaufman, ja, wenn man so will, so eine Art kleine Independent-Gott unter den Drehbuchschreibern bislang. Eternal Sunshine of a Spotless Mind, Being John Malkovich waren seine großen Hits als Drehbuchautor, auch als Regisseur hat er sich in den vergangenen Jahren immer mal wieder versucht. So gut und so großartig wie in Anomalisa, finde ich, ist es ihm bislang nicht gelungen. Er erzählt darin die Geschichte von einem, ja, und was soll man sagen, Unternehmensberater, Kundenbetreuer in der Midlife-Crisis, Michael. Wir lernen ihn kennen am Anfang im Flugzeug. Er ist auf dem Weg irgendwo in den USA, verbringt die Nacht in einem Hotel, soll am nächsten Tag einen Vortrag halten vor großem Publikum. Und wir erleben ihn in einer etwas wehmütigen Stimmung. Um ihn herum scheint alles irgendwie ein bisschen, ja, merkwürdig, homogen zu sein. Alle Menschen sehen irgendwie ähnlich aus, sprechen mit der gleichen Stimme. Er selber wirkt auch ein bisschen verloren und lustlos in seinem Leben, bis er die Bekanntschaft mit Lisa macht, einer jüngeren Frau, die extra wegen ihm auch dort zu diesem Vortrag in das Hotel gereist ist. Beide lernen sich kennen und aus dieser Situation heraus entwickelt sich so eine kleine Geschichte zwischen den beiden. Was nach einer ziemlich banalen Story im ersten Moment klingt, macht Charlie Kaufman zu einer wirklich sehr, sehr intensiven Geschichte. Das liegt zum einen an seiner, wie ich finde, sehr aufwendigen und total anspruchsvollen Puppenanimation. Ein Film, der mit Figuren gedreht worden ist, die aus dem 3D-Drucker stammen, was ihm natürlich schon mal per se eine ganz eigene Ästhetik gibt. Aber es ist auch die Art und Weise, wie er diese Geschichte erzählt. Eine Midlife-Crisis, die sich immer mehr ausweitet und zu eigentlich einer allgemeinen Geschichte über die Anonymität des Alltags wird, die auch in diesem Film auf eine ganz eigene Art und Weise hinterfragt wird. Mir ist vieles davon sehr, sehr intensiv in Erinnerung geblieben. Herausragend für mich allein die Sexszene von Michael und Lisa. Wer die gesehen hat, dass diese Szene misslingt und geht eigentlich so viel schief, wie man sich nur irgendwie vorstellen kann. Und trotzdem wird daraus kein Slapstick, sondern eine zutiefst menschliche Begegnung. In meinen Augen wirklich ein Film, der es geschafft hat, mit dieser Puppenanimation mehr über menschliches Verhalten und Handeln zu erzählen als viele andere Filme des Kinojahres 2016. Deswegen für mich also das ja inflationär gewordene Wort des Meisterwerkes. In diesem Fall trifft es tatsächlich zu Charlie Kaufmans Film Anomalisa. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich ging. Für mich war es wirklich eine außergewöhnliche Seherfahrung. Patrick, wie ging es dir?
Ja, das definitiv, genauso. Du hast vieles schon richtig gesagt. Es ist ja nicht so, dass die anderen Menschen um ihn herum anders oder alle ähnlich aussehen. Sie sehen so aus wie er. Das ist wichtig. Und alle sprechen wie er. Und nur Lisa spricht eben, wie Lisa spricht. Deshalb ist sie die Anomalisa, weil sie nicht so ist wie sein trauriges Leben. Ich finde, das Starke an diesem Film ist auch das Drehbuch neben der Animation, über die wir, glaube ich, noch sprechen werden, weil das Drehbuch mich dann schon ein bisschen an diese amerikanische Short-Story-Tradition erinnert. Es passiert nicht viel auf ein paar Seiten. Der Film ist ja auch nicht lang. Aber es wird dann doch alles erzählt. Dieser Film ist so wie ein Blitz auf die menschliche Existenz dieses einen Mannes. John Updike, an den musste ich zum Beispiel denken, wie er dann sich mit dieser Frau unterhält, in diesem Hotel ist. Dieses Hotel ist ja auch ganz seltsam irgendwie, auch hat was von David Lynch, ist wirklich so total anonym, wie Hotels sein sollen, aber dann so wirklich abstoßend. Dieser Film erzählt wirklich sehr viel über eine gewisse moderne Einsamkeit und einen sehr modernen Menschen. Der ist sehr alltäglich. Umso schlimmer finde ich es, dass dieser Film an der Kinokasse eben so ein absoluter Flop war. Ich glaube, der hat ungefähr 8 Millionen gekostet. Am Ende hat er knapp 4 Millionen eingespielt. Das ist natürlich sehr heftig.
Gerade wenn man sich mal anguckt, was andere Animationsfilme in diesem Jahr eingespielt haben. Ich glaube, auf Platz 1 bis 4 der deutschen Kinocharts alles nur sprechende Tiere in verschiedenen Formen, Größen und Farben. Und da ist es dann auch hier wieder tatsächlich diese menschliche Geschichte, die mit diesen Puppen aus dem 3D-Drucker erzählt werden und die ja einfach dieses, ihr habt es ja schon gesagt, dieses Alltägliche haben und in dem wir uns auch wiederfinden, weil jeder von uns schon mal in einem dieser namenlosen, austauschbaren Hotels war, wo man morgens aufwacht und eigentlich überhaupt keine Ahnung hat, in welcher Stadt man gerade ist, weil das alles so durchdesignt ist, dass es überall sein könnte. Und was ich auch irgendwie ganz toll fand, war dieses ja Spannungsarme und es dann doch auf den Punkt zu bringen. Und ein großer Gewinn ist natürlich, dass die Figuren im Film funktionieren, aber keine Allüren oder Egos haben, sondern einfach nur dafür da sind, dafür erschaffen worden sind, um eben diese Geschichte zu erzählen.
Charlie Kaufman wäre natürlich auch nicht Charlie Kaufman, wenn er nicht zugleich auch wieder seine eigene Art des Erzählens hinterfragen oder hinterleuchten würde. Also besonders stark fand ich auch diesen sehr abstrakt gehaltenen Traum, den Michael hat, aus dem er dann ja aufwacht, in dem wir zwischenzeitlich aber nicht genau wissen, dass es eigentlich ein Traum ist. Und in dem passiert ja was ganz Eigenartiges. Diese Puppen machen auf einmal die Erfahrung, dass sie selber Puppen sind. Also Michael, der selber erfahren muss, was es heißt, wortwörtlich das Gesicht zu verlieren, in Anführungsstrichen, wenn auf einmal die Puppen selber realisieren, dass sie eigentlich nur so eine Oberfläche haben, hinter der sich ein Gerüst verbirgt. Also spätestens an der Stelle bricht der Film auch noch einmal diese Konvention des erzählerischen Kinos mit den Puppen auf eine ganz eigene Art und Weise aus. Das ist in meinen Augen auch nochmal eine ganz große Stärke gewesen. Und zum Thema Geld, du hattest das gesagt, Patrick, er war nicht sehr erfolgreich. Interessant fand ich, dass es ja überhaupt nur ein Langfilm geworden ist, weil Charlie Kaufman, glaube ich, über irgendeine Crowdfunding-Plattform damals Geld gesammelt hat für das Projekt. Letzten Endes vielleicht dann doch irgendeinen Liebhaberfilm oder woran könnte das liegen, dass so etwas kein großes Publikum erreicht hat?
Ach, ich glaube, das stößt einige Leute ab. Ich glaube, vom Animationsfilm erwartet man eher die lustigen, sprechenden Tiere. Ich würde auch nochmal ganz kurz erwähnen, Duke Johnson ist für die Animation ja zuständig gewesen. Das ist ja auch ein großer Anteil, dass dieser Film so toll ist, so toll auch geworden ist. Ich weiß nicht, man könnte jetzt so tiefenpsychologisch oder eher küchenpsychologisch meinen, die Leute wollen im Kino, wenn sie einen Animationsfilm sehen, nicht auf sich selbst zurückgeworfen werden. Der Film ist ja auch kein positiver Film. Du hast zwar diese eine Szene da angesprochen, die so ins Abgefahrene geht, aber ansonsten ist es ja relativ straight, still. Man hört immer, typisch Amerika, die Klimaanlage im Hintergrund so ein bisschen. Es gibt am Ende einen japanischen Sexroboter, aber nur ganz kurz. Ehrlich gesagt ist der mir auch was am meisten noch im Kopf geblieben. Aber das ist schon eine sehr intime Geschichte. Und ich glaube, das liegt daran, dass man eben von Animationsfilmen, in dem Fall Stop-Motion-Puppenfilm, schon eher die lustige, bunte Kinderwelt erwartet.
Es ist halt wirklich einfach ein Animationsfilm für Erwachsene, der eben diese Kinder von vornherein ausklammert. Und da sind wir, glaube ich, einfach zu sehr darauf getriggert, dass Animationsfilme bei uns ein Spaß für die ganze Familie sind.
Das ist auf jeden Fall eine große Fehldeutung oder eine Missdeutung, wenn man das von vornherein so sagen würde. Denn der Charlie Kaufman hat es, wie ich finde, mit Anomalisa eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie man auch mit Puppenfilm, mit Stop-Motion-Puppenfilm, was sehr, sehr Anspruchsvolles für Erwachsene drehen kann. Für uns auf jeden Fall einer der großen Highlights des Kinojahres 2016. Wenn Sie ihn nicht im Kino gesehen haben, lohnt es sich auf jeden Fall, diesen Film nachzuholen. Tim Darcy, Tall Glass of Water hier bei Super 8. Im Rückblick auf das Kinojahr 2016 kommen wir zu einem Film, unserem zweiten Film in unserer Reihe, der ist ähnlich beim Publikum untergegangen wie Anomalisa, muss man sagen, hat auch kein großes Publikum gefunden, obwohl er einen ähnlich namhaften Regisseur hat, nämlich Richard Linklater mit Everybody Wants Some. Patrick.
Richard Linklater ist ja sowas wie ein Freund unserer Sendung, weil ich glaube, wir hatten ihn schon zweimal in unseren Rückblicksendungen.
Ich glaube sogar dreimal.
Ja, umso besser, weil dieser Mann gehört zu den amerikanischen Regisseuren, der wirklich noch etwas zu erzählen hat und immer wieder uns überrascht mit der Art und Weise, wie er es erzählt. Everybody Wants Some, übrigens nur zwei Ausrufezeichen, ist so eine gewisse Art von Weitererzählung seines 1993er Films Dazed and Confused, wo er seine eigenen Highschool-Erfahrungen und dann später College-Erfahrungen ins Kino gebracht hat. Also es ist ein sehr persönlicher Film und wir folgen ein paar jungen College-Studenten, die gerade ihr erstes College-Jahr anfangen. Und Jake, das ist die Hauptfigur unseres Films, der kommt halt an und ist ein Baseballer. Der hat ja, glaube ich, nur ein Stipendium bekommen, so hat das überhaupt auf College geschafft. Und als Baseballer lernt er gleich seine Kumpels kennen, mit denen er in der Mannschaft sein wird. Er ist natürlich noch so ein Jungscher, muss sich noch hinten anstellen. Und der Film nimmt uns sofort mit in diese Lebenszeit. Das alles spielt dann auch so in den 80er Jahren, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Alle laufen auch mit diesen komischen Hosen rum, tragen so Porno-Schnurrbärte. Das ist ein Jungsfilm. Ja, wir befinden uns permanent bei den Männern. Aber ich hatte das Gefühl, Richard Linklater lässt mich so ein bisschen in seine Biografie blicken, in seine Tagebücher von damals. Und Jungs sind eben so, wie wir sie da sind. Es wird geflucht, gesoffen, geflirtet. Die Mädels sind natürlich auch irgendwie stark und lehnen diese Jungs immer wieder ab. Also ich hatte schon das Gefühl, dass ich hier echt einen Richard Linklater Biopic fast schon sehe, mit tollen Schauspielern, jungen Schauspielern. Nicht alle sind Superstars. Aber wenn es einen Film gab, der mir eine Zeit nahegebracht hat dieses Jahr, dann war das Everybody Wants Some.
Ich hatte ein ganz eigenartiges Gefühl, als ich diesen Film gesehen habe. Ich habe ihn ja nachgeholt, habe ihn mir extra nochmal angeschaut hier für uns für den Jahresrückblick, weil auch ich ihn verpasst habe im Verlauf des Kinojahres. Er war so schnell wieder verschwunden und ich saß vor diesem Film und ich dachte im ersten Moment, macht er das jetzt wirklich? Zieht er das wirklich bis zum Ende durch? Diese Anfangsstimmung, die er aufgreift in den ersten 5 Minuten. Denn der Film verweigert sich ja mit einer solchen Konsequenz, eine stringente Handlung zu erzählen. Das ist ja einfach nur die Aneinander, das Vergehen von Zeit, auch so ein Dauerthema bei Richard Linklater. Manchmal macht das ausgedehnt auf 16 Jahre. Hier sind es dann diesmal nur 1,5 Tage oder 3 Tage. Ja, und trotzdem, es war ein ganz eigenartiges Gefühl, weil ich manchmal dachte, wir sehen diesen Film von Richard Linklater, aber würden wir so etwas eigentlich noch einem Regisseur abkaufen, der nicht so im Geschäft etabliert ist wie Linklater? Könnte sich ein junger Regisseur das heutzutage noch leisten, so einen Film eigentlich einem Publikum anzubieten, wenn er nicht schon das Rückgrat hat, das Linklater mitbringt auf dieser Regisseurbühne?
Ich glaube, ein junger Regisseur würde so einen Film gar nicht machen können, weil ganz viel natürlich von dieser Zeitreise und diesem Zeitgeist mitschwingt. Alleine, wirklich, Patrick hat es ja schon gesagt, die Ausstattung, die Klamotten, die Musik, die im Hintergrund immer läuft und wie der Film über so ganz viele Beiläufigkeiten einfach vom Alltag damals erzählt und ja auch mehr oder weniger tatsächlich der Gegenentwurf zu Boyhood ist, weil es eben nicht die 12 Jahre sind, sondern 3 Tage, wenn überhaupt, und hier einfach ja die Banalität des College-Alltags gezeigt wird, aber ohne irgendwie so eine College-Komödie sein zu wollen, in der es eben einfach nur darum geht, am ersten Tag zur coolsten Gang zu gehören und hier einfach über ganz, ganz viele Kleinigkeiten diese Zeitreise stattfindet. Und da hätte, glaube ich, sonst auch keiner den Arsch in der Hose oder auch das Können, mit dieser Banalität überhaupt von diesen Momenten erzählen zu können.
Ich glaube auch, dass es durchaus um so etwas geht, wie den richtigen Weg zu finden. Das ist ja auch so einer von seinen Themen. Also dieser Neue, der versucht ja, also ist diese Baseballgruppe wirklich das, was er machen will? Er lernt halt dieses clevere Mädchen kennen, das für ihn natürlich irgendwie viel zu clever ist. Ist das vielleicht der richtige Weg zu gehen? Und dieser Film Dazed and Confused, also dieser Titel dieses Ursprungsfilms von 93 von Richard Linklater, der legt sich ja auch so ein bisschen über diesen Film Dazed and Confused. Also da ist ein bisschen Irritation drin. Die kiffen natürlich die Jungs, also sind sie noch ein bisschen high und so ein bisschen empfinde ich auch diese Zeit. Ich will jetzt nicht die letzte Szene nacherzählen, aber ich finde, dieser Film hat eine der schönsten, lustigsten, tollsten letzten Szenen dieses letzten Filmjahres gehabt, weil man dann plötzlich in die Uni geht und merkt, ach so, in die Vorlesung zu gehen ist auch noch ein Teil dessen. Das hat mir schon sehr gefallen und ob das jetzt ein anderer Regisseur macht, dieser Film wäre anders geworden. Ich finde, Richard Linklater unterschreibt hier einfach, dass er ein Autorenfilmer ist, einer, der sehr unamerikanisch-amerikanisch erzählt.
Ich glaube euch jedes Wort und trotzdem habe ich das Gefühl, wir leben ja in einer Zeit, in der uns vorgegeben wird, insbesondere natürlich von den großen erzählerischen Konventionen der Serien, die mittlerweile ja immer mehr in den Kinomarkt verdrängen, kann man fast sagen, über die Online-Plattform, wo es immer darum geht, möglichst viel zu erzählen, möglichst viel zu verdichten, möglichst viel Handlung zu präsentieren. Und dann kommt jemand und sagt, nö, das interessiert mich alles überhaupt nicht. Ihr mit euren Handlungskonventionen, das stört mich gar nicht, dass in diesem Film hier wir einfach mal ein bisschen auch Langeweile ausdehnen und wir Leuten dabei zugucken, wie sie komische Klamotten tragen, sich über komische Dinge unterhalten und ja, sich einfach nur irgendwie in diesem Umfeld bewegt, das uns heutzutage ja schon fast vorkommt wie museal. Die Klamotten, die tragen, das wirkt, als käme es, sei das 200 Jahre her.
Naja, oder du bist in Neukölln bei den Hipstern. Vielleicht kommen wir einfach mal zu dem Punkt, dass hier ein Regisseur ist, der sich selbst nie betrügt, der ganz bei sich bleibt. Und man könnte sagen, hier passiert nicht viel. Man könnte aber auch sagen, hier passiert eben alles. Das Leben, und wer sagt, im Leben passiert nicht viel, lebt entweder in der Höhle oder hat wirklich ein trauriges Leben. Und ich glaube, dass alles, was wir gerade gesagt haben, wird auf einen anderen Film, auch von einem Regisseur, der sich noch nie betrogen hat, den wir später besprechen werden, auch zutreffen.
Ja, ich glaube, vielleicht ist es sogar so eine Art roter Faden, der sich ein bisschen durchaus mit durch diese Sendung zieht, dass das große erzählerische, vielleicht das epische Erzählen nicht unbedingt das war, was das Kinojahr 2016 ausgemacht hat, sondern tatsächlich eigentlich eher Geschichten, die auf einer anderen Ebene funktioniert haben. Als letzter Punkt vielleicht, was ich auch sehr bemerkenswert finde, dass all die Ausstattungsdetails, über die wir gesprochen haben, die Klamotten, die Frisuren, die Musik natürlich ganz dominant bei Linklater auch in diesem Film wieder, dass die nie zum Selbstzweck werden. Also andere Regisseure würden sich darin weiden oder würden das zu einer reinen Ausstattungsgeschichte machen. Er behält schon immer ein Händchen dafür, das auch irgendwie so auszutarieren, dass man das Gefühl hat, es geht ihm nicht darum, mir nur zu beweisen, dass er sich genau darin auskennt, welche Platten damals gehört worden sind, welche Poster an den Wänden hängen und so.
Ich wollte nicht unterbrechen, aber eine schöne Zusammenfassung des Films ist, glaube ich, die Unterzeile, die ich gar nicht kannte von dem Film, die englische Subline, here for a good time, not for a long time. Ja, das ist es doch.
Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Richard Linklaters Film, Everybody Wants Some, einer unserer Highlights im Kinojahr 2016. Musik von Electric Guest ist das hier bei Super 8 im Rückblick auf das Kinojahr 2016. Film Nummer 3 ist ein Film, der die Gemüter etwas gespalten hat, der aber auf jeden Fall für sehr, sehr große Aufregung gesorgt hat, all dieweil dort jemand einen Oscar bekommen hat in diesem Film als bester Hauptdarsteller. Und da hat er lange drauf gewartet, der Leonardo DiCaprio. The Revenant, Anna von Alejandro González Iñárritu.
Ja, ein Film, für den ich, glaube ich, ein bisschen kämpfen musste, um ihn hier in diesen Jahresrückblick mit reinnehmen zu können. Vielleicht nicht ganz so sehr, wie Leonardo DiCaprio im Film gegen den Bären kämpft, aber immerhin doch ein bisschen, weil ich weiß, dass gerade Patrick doch das ein oder andere Problem mit diesem Film hat, aber für mich tatsächlich eines der Highlights dieses Jahres, nicht nur wegen dem Oscar für Leonardo DiCaprio, sondern vor allem wegen dieser Bilder, die Emmanuel Lubezki hier mal wieder, möchte ich fast sagen, zaubert. Der Film ist, glaube ich, fast 3 Stunden lang. Und ja, Leonardo DiCaprio, der sich gefühlt alleine in seiner Rache gefangen durch die kanadischen Wälder schleppt. Und ja, ich glaube, schleppen ist auch hier das richtige Wort, weil er, glaube ich, über 30 Minuten des Films überhaupt nicht in der Lage ist, im aufrechten Gang zu gehen, weil eben der von mir schon angesprochene Bär ihn mehr oder weniger zerfetzt. Er ist trotzdem überlebt und einfach alles auf sich nimmt, um seinen getöteten Sohn zu rächen und die Kamera immer an ihm dran klebt und ihm sogar ein bisschen ein ausgeweidetes Pferd folgt. Und ich ein bisschen das Gefühl hatte bei diesem Film, ich würde mir das gerne noch endlos weiter angucken, dieser Leidensweg des Leonardo DiCaprios.
So, jetzt hat Anna das schon angesprochen, Patrick. Dir ging es ein wenig anders mit dem Film.
Ja, ich bin mir etwas geschockt, dass Anna sich gerne so ein Torture-Porn noch 3 Stunden weiter gerne ansehen würde. Nein, es ist ganz einfach. Ich habe weniger ein Problem mit DiCaprio. Ich finde, er hat den Oscar für ganz andere Rollen verdient. Ist ja auch egal, er war mal dran, soll er ihn haben, geschenkt. Mein Problem ist ein bisschen Alejandro González Iñárritu, der hier für die Regie verantwortlich ist, den ich eigentlich ganz mag und dem ich eigentlich sehr gerne gefolgt bin. Wir erinnern uns an Birdman, der, glaube ich, auch hier bei uns besprochen worden ist. Hier hatte ich nun wirklich meine Riesenprobleme damit, allein schon, weil dieser Film, der kam ja schon mit so einer gewissen Legende zu uns in die Kinos, ne? Dann hieß es von diesen krassen Dreharbeiten und DiCaprio hat sich wirklich in ein totes Pferd reingesetzt und er hat wirklich sein eigenes Blut getrunken. Ist ja auch, ist mir alles egal. Ich finde, einen Film darauf aufzubauen, dass er physische Realität und spirituelle Erlösung zusammenbringt, ist mir zu wenig. Und am Ende ist es wirklich eine sehr, 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 sehr simple Rachegeschichte. Er will seinen Sohn rächen, der übrigens halb Indianer ist oder halb Native American, um es politisch korrekt zu sagen. Und dass auf 3 Stunden nichts in diesem Film rechtfertigt, diese 3 Stunden. Das ist ein erzählökonomisches Desaster, dieser Film. DiCaprio fällt vom Pferd, fällt vom Baum, fällt vom Wasserfall. Der fällt permanent runter. Das ist ein Film über DiCaprio, der von Sachen fällt. Und da merkt man schon, dass das Drehbuch eben mega schwach ist. Das wäre für 60 Minuten in Ordnung gewesen. Die Art und Weise, wie Iñárritu das erzählt, das hat mich dann doch abgestoßen.
Also ich teile Annas Eindruck insofern, als dass sie sagt, dass das natürlich trotzdem eine sehr bildgewaltig erzählte Geschichte ist. Also der Film hat schon Momente, wo ich sagen würde, er funktioniert tatsächlich nur auf der großen Leinwand überhaupt, weil man dort die Spannbreite dieses bildlerischen Panoramas tatsächlich wertschätzen und auch so zur Kenntnis nehmen und auf sich wirken lassen kann. Und trotzdem ging es mir im Kern eigentlich ganz ähnlich wie dir, Patrick. Diese etwas simpel oder viel zu simpel gehaltene Rachegeschichte trägt diesen Film einfach nicht auf die lange Strecke. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass das in der Karriere von Iñárritu sein schwächster Film ist bislang. Das sagt viel darüber aus, wie viele gute Filme er vorher schon gemacht hat. Wenn man an 21 Gramm oder an Maurice Perrault's Babel und so weiter denkt, das waren Geschichten, die haben mich lange beschäftigt, nachdem ich sie gesehen habe. Über die habe ich immer wieder nachgedacht. Ich hatte immer wieder den Impuls, mir die Filme noch ein zweites Mal anzuschauen, weil ich sie beim ersten Mal vielleicht gar nicht richtig entschlüsselt hatte. Bei The Revenant gibt es nichts zu entschlüsseln. Der Film ist so eng in seiner Erzählhaltung und auch so sehr darauf zugeschnitten, mir diese Rachegeschichte nahezubringen, letztendlich natürlich auch ein bisschen vorhersehbar, wie es am Ende ausgehen wird, dass man vieles so beiläufig wahrnimmt und irgendwie diese Lust am Sehen der Bilder bei mir zumindest dann irgendwann so ein bisschen hinten runtergefallen ist. Ich hatte manchmal sogar das Gefühl, so bildgewaltig diese Szenen gewesen sind, dass der Film so ein bisschen damit angibt, mit dieser Art und Weise seine Bilder zu inszenieren. Ich denke an diese Geschichte, wie er mit dem Pferd auf den Abhang zureitet und dann stürzt er über die Pferdkante rüber und die Kamera natürlich geht mit uns noch runter. Er stürzt und die Kamera geht mit uns runter in den Baum hinein. Das sieht atemberaubend aus, aber es hat einfach, erzählerisch hat das natürlich überhaupt keinen Mehrwert in diesem Film.
War es aber gerade dieses Bildgewaltige, was dann wirklich hängen geblieben ist.
Ich hatte das Gefühl, bei Iñárritu geht es um den Schockmoment vielleicht, eben das Blut an der Linse, aber das ist ja auch relativ billig, muss man sagen, Blut an der Linse. Mich hat wirklich gestört, dass diese Bilder eben dazu geführt haben, dass die Schauspielerszenen, also die menschlichen Szenen, da wo es menscheln soll, eben sehr künstlich haben wirken lassen. Gerade bei einem Film, wo mir immer wieder gesagt wird, wir haben unter echtem Eis gedreht und alle hatten am Ende eine Lungenentzündung, fand ich das schockierend, dass auf der Leinwand, so habe ich es letztendlich empfunden, dass alles aussah, ach ja, und hier haben sie geprobt und jetzt sagen sie die Sätze auf und jetzt gehen sie weiter, weil es geht ja auch nur darum, dass es so gut aussieht und nicht das, was sie sagen. Und das fand ich schade. Aber ich würde schon das unterstreichen, was Anna gesagt hat. Es gibt wirkungsvolle Momente. Aber ich weiß nicht, wofür diese Momente stehen. Denn ich würde ja auch noch sagen, ideologisch ist dieser Film hochfragwürdig. Weil was hier zusammengewürfelt wird von Spiritualität und Weiße gegen Natives und wie die Natives auf die Weißen, das ist hochproblematisch, dieser Film. Darüber will ja keiner mehr reden. Hauptsache, die Bilder waren schön. Das fand ich auch noch problematisch.
Naja, ich weiß nicht. Er zeigt natürlich ein Zeitbild. Also das, was er präsentiert an Bildern oder an
aber komm, die Indianer sind wieder die Bösen und die haben Uga-Chaka-Äxte in der Hand. Das sind doch wieder so Bilder von Weißen über die Ureinwohner und nicht eben von den Ureinwohnern. Ich finde, das war auch problematisch.
Tja, ich glaube, das ging. Das war tatsächlich nicht das Anliegen, da irgendwie so ein Gesellschaftsporträt zu entfalten, was jetzt irgendwie dort eine mögliche soziale Struktur irgendwie auf eine andere Art und Weise widerspiegeln würde. In diese Richtung war der Film ja von Anfang an gar nie angelegt gewesen. Also ich glaube, da, was man so sagen kann, ist, dass sich da so unterschiedliche Wahrnehmungen durchaus drin spiegeln. Denn das, was der Film sein wollte, unterm Strich, ja, und wie wir ihn jetzt vielleicht auch mit unterschiedlichen Wahrnehmungen wahrgenommen haben, das hat ja offenbar tatsächlich zumindest bei einem Großteil des Publikums durchaus auch funktioniert, weil der Film war durchaus erfolgreich an den Kinokassen und die Oscars, naja, ich meine, das ist halt so, wie es ist. Ich würde dir auch recht geben, du hattest es vorhin gesagt, Leonardo DiCaprio hat eigentlich viel bessere Rollen gespielt als diese und hätte den Oscar eigentlich schon viel früher verdient gehabt, aber die Oscars stehen natürlich so sehr auf diese martialischen Geschichten, wo Menschen sich quälen in bestimmten Drehsituationen, wo es immer darum geht, möglichst viele Strapazen ausgehalten zu haben oder 20 Kilo zu und 10 wieder abgenommen zu haben. Das sind ja genauso diese Storys, aus denen so häufig dann die Hauptrollen Oscars vergeben werden. Ich glaube, da kann man dann tatsächlich leicht einen Strich drunter machen. Ich bin gespannt, wie er weitermachen wird als Filmemacher. Also ob er wieder zurückkehrt zu den etwas vertrackteren Filmen, zu denen, die nicht so leicht zu entschlüsseln sind wie The Revenant. Da wäre ich selbst mal neugierig. Ansonsten The Revenant, wie Sie gehört haben, bei uns mit etwas zwiespältiger Aufnahme, aber auf jeden Fall ein Film, über den sehr viel geredet, sehr viel diskutiert wurde und insofern hat er durchaus seinen Platz hier im Kinojahr 2016. Die Stunde 2 beginnt hier bei uns im Rückblick auf das Kinojahr 2016 und wir waren ja bei unserem letzten Gespräch über den letzten Film, über The Revenant, über den wir gesprochen haben, schon bei den Oscars und bleiben dort auch noch eine Weile, nämlich bei dem Film, der in diesem Jahr dort den Oscar für den besten Film gewonnen hat. Die Rede ist von Spotlight von Tom McCarthy, ausgezeichnet nicht nur für den besten Film, sondern auch für das beste Originaldrehbuch. Eine Geschichte angesiedelt in einer Zeitungsredaktion beim Boston Globe um die Jahrtausendwende. Es geht um eine große Recherche zum Thema Missbrauch in der katholischen Kirche. Wenn man ehrlich ist, ist es eigentlich ein sehr konventionell inszenierter Film, der so als Zeitungsdrama, als große investigative Recherche angelegt ist. Ich fand ihn trotzdem auf eine bemerkenswerte Art außergewöhnlich, weil er nicht nur versucht, den Bogen zu schlagen zu so Genre-Klassikern wie All the President's Men von Alan J. Pakula 1976, Die Unbestechlichen, sondern weil er zugleich auch versucht, so ein bisschen die Inszenierungsart und Weise zu hinterfragen, zu unterwandern, die Klischees, die er einerseits bedient, wenn man an die großen Druckmaschinen, die Zeitungswagen denkt, die am Ende die brandheiße Ausgabe auf den Markt bringen, mit der alles öffentlich wird. Das ist auf der anderen Seite dann wiederum durchaus auf eine Art und Weise erzählt, die man so lange nicht gesehen hat im Hollywood-Kino, weil er durch seine klassischen Wurzeln bewusst ist und trotzdem versucht natürlich eine Geschichte für ein heutiges Publikum zu erzählen und das bei einem Thema, das vielleicht insgesamt in der Filmgeschichte jetzt nicht so wahnsinnig Neues, aber für einen Hollywood-Film dann doch sicher sehr, sehr ungewöhnlich daherkommt, dass dort über Missbrauch in der katholischen Kirche erzählt wird. Und ich fand den Film auch deswegen sehenswert und er ist es wert, im Jahresrückblick noch einmal ausführlich von uns diskutiert zu werden, weil es natürlich unterm Strich vielleicht auch genau der richtige Film ist für eine Zeit, in der das Vertrauen in die etablierten Medien irgendwie nach und nach schwindet und so ein lapidarer Vorwurf der Lügenpresse zu so einer Art Kampfschrei der rechtspopulistischen Strömungen hier in Europa geworden ist. Wie anders kann man eigentlich darauf antworten, als mit so einem Film, der unterstreicht, wie wichtig investigativer Journalismus und eine freie, unabhängige Presselandschaft eigentlich ist, um in einer breiten Öffentlichkeit Veränderungen bewirken zu können. Alleine deswegen ist Spotlight von Tom McCarthy für mich ein sehr, sehr wichtiger Film im Jahr 2016 gewesen. Wie ging es dir, Patrick?
Ja, es geht mir genauso, wobei ich ja jetzt die Theorie aufstellen wollen würde, dass er uns, ich sag mal uns, wobei ich noch nicht weiß, was Anna sagt, gut gefallen hat, weil wir eben Journalisten sind und weil das ja so eine Art Motivationsspritze ist, dieser Film, dass er einem sagt, du machst das schon ganz gut oder dieser Beruf ist doch nicht so abartig, wie ihn die jetzt alle irgendwie weismachen wollen. Ich glaube, das spielt noch eine ganz wichtige Rolle, aber ich habe mir das wirklich auch gerne angesehen, weil ich mag Filme, wo sich Leute über Akten beugen und einfach in diesen Akten lesen. Das gefällt mir sehr, das ist ja ein Procedural, ja, sie suchen ja, es geht ja um ganz kleine Aufzeichnungen in irgendwelchen Büchern. Ich verfolge die gerne bei der Arbeit und das sind ja auch so lustige Charaktere, dieses Spotlight-Team, die sind ja nicht umsonst da im Keller, da wo man die ganzen komischen, intelligenten Superfedern immer versteckt. Das ist ganz toll, aber der Film zeigt auch schön, wie dieser Chefredakteur, von denen sich vor sie stellt, so eine Glanzfigur, so ein idealistischer Chefredakteur, der sagt, macht ruhig, aber ihr wisst schon, dass ihr in Boston der katholischen Kirche an den Fuß pinkeln wollt und schon ist der Kardinal da. Also da gibt es auch sehr spannende Genre-Elemente, die mich auch einfach wirklich unterhalten haben.
Was ich ganz, ganz toll fand an diesem Film ist, dass er eben die Fälle nicht ausschlachtet und auch überhaupt nicht sensationsgeil ist. Also weder die Spotlight-Journalisten an sich, noch die Inszenierung des Films, weil hier einfach ganz feinfühlig erzählt wird.
Das Thema Opfer würde ich ganz gerne nochmal ansprechen. Ehrlich gesagt ist das so mit der einzige Punkt gewesen, der mir so ein bisschen negativ an diesem Film aufgestoßen ist, weil das alles eigentlich so ein bisschen Klischee-Opfer sind. Die stottern, die schubsen den Kaffee um bei der Gelegenheit, die sind alle so ein bisschen autistisch fast veranlagt. Ich weiß nicht, da ist der Film so ein bisschen in der Ecke drin, wo er eigentlich, glaube ich, nicht so richtig nah an den tatsächlichen Verhältnissen dran ist. Aber das würde ich einfach auch mal unter Konventionen des Hollywood-Kinos verbuchen wollen. Das ist wahrscheinlich etwas, wo man dann auch erzähltechnisch nicht so leicht rauskommt.
Ja, das stimmt nicht so richtig. Also Tom McCarthy hat sehr, sehr eng bei der Entwicklung des Drehbuchs mit den Opfern zusammengearbeitet, aber er hat von der Erzählperspektive wirklich einfach die Journalisten ausgewählt, um eben über den Fall zu reden. Und wenn man sich auf die Opfer gestürzt hätte, in Anführungsstrichen, wäre da ein ganz, ganz anderer Film rausgekommen.
Ich meine ja gar
Tom
nicht.
McCarthy hat übrigens gesagt, es sind keine Opfer. Ihm ist dieses amerikanische Wort Survivor, also Überlebende, sehr wichtig, weil das sind keine Victims, wie er mir gesagt hat. Und er hat gesagt, und ich durfte auch mit zwei dieser richtigen Real-Life-Journalisten sprechen, sie hätten den Film nicht gemacht, hätten die Überlebenden nicht zugestanden, weil einige davon sind ja auch mit Klarnamen erwähnt im Film, die hätten nicht ihr Go gegeben. Also so ein Missbrauch stellt ja auch was mit den Menschen an und vielleicht ist das, und wenn du an die Odenwaldschule denkst hier in Deutschland, das stellt einfach was damit an. Und ich würde auch sagen, das ist übrigens kein Hollywood-Film. Das ist eine kleine Produktion eines Ablegers von Fox Searchlight. Da ist nicht viel Geld drin. 20 Millionen, das ist ein Witz.
Geht es gar nicht darum, die Opfer irgendwie auszustellen oder stärker in den Mittelpunkt zu rücken oder den Film aus ihrer Perspektive zu erzählen. Das wäre in der Tat dann ein ganz anderer Film geworden. Mir ging es eher um die Art und Weise, wie die im Film in Szene gesetzt werden und in welcher Form man sie dort als Charaktere kennenlernt. Das habe ich zumindest als sehr klischeehaft empfunden. Aber vielleicht ist das auch was Persönliches. Ich würde das nicht verabsolutieren wollen, aber dass die Art, ich hatte es ja schon erwähnt, ne, so dieses Umstoßen von einem Kaffeebecher oder immer gleich irgendwie so aufgekratzt zu sein, das wirkte für mich alles ein bisschen so aus so einem Zettelkasten zurechtgelegt. Aber das ist klein, das ist marginal. Ansonsten ist dieser Film tatsächlich irgendwie eine wirklich gut erzählte Zeitungsgenre-Geschichte. Das müsste man sowieso eigentlich nochmal viel stärker aufrollen. Das geht ja zurück bis in die 30er Jahre. Diese Zeitungsdramen hat ja eine lange Tradition. Wunderlich eigentlich, warum lange Zeit niemand mehr so einen Film gemacht hat über Investigativ. Ja,
weil Zeitungen sterben. Ganz einfache Sache. Nein, dass das übrigens hier so funktioniert, hat einen Grund, nämlich dass diese Journalisten des Boston Globe selber aus Boston kommen. Und das ist auch eine Geschichte davon, wie man sich gegen das eigene Umfeld wendet. Das sind ja selber zum Teil Kirchengänger gewesen. Es gibt einen von denen, der zweifelt daran, der weiß gar nicht, wohnt bei mir gegenüber nicht auch einer von diesen pädophilen Priestern. Also das ist auch schon eine sehr klare, schöne Erzählung über Boston und das, was es bedeutet, ein Bostoner zu sein. Ich glaube, das ist auch so ein gewisser Punkt, weshalb dieser Film auch dramaturgisch so überzeugend ist.
Spotlight von Tom McCarthy, einer unserer Filme des Kinojahres 2016. Musik von Maggie Rogers, Dog Years hier bei Super 8. Im Rückblick auf das Kinojahr 2016 kommen wir zu einem Film, auf den der Mangel an Erzählung oder ein Mangel an Erzählungsvielfalt, den wir schon bei anderen Filmen hier im Verlauf unserer Sendung festgestellt haben, nun ganz und gar nicht zutrifft. Die Rede ist von einem wiederum sehr gebildgewaltigen Film, nämlich The Assassin.
Ja, genau, von Hu Hsiao-hsien, das ist ein taiwanesischer Regisseur. Ich bin mir dessen bewusst, dass ihn viele nicht kennen, obwohl es anders sein sollte, denn er seit gut 20, 25 Jahren als einer der wichtigsten Regisseure der Filmgeschichte gilt, lebenden Regisseure, der seit der neuen taiwanesischen Welle, die Ende der 80er, Anfang der 90er zu uns schwappte, ganz viele Filme über die Geschichte seines Landes gedreht hat, über seines Landes, das ja dann von Japanern, von Chinesen besetzt war. Also diese ganze Zerrissenheit spiegelt sich in all diesen Filmen wieder, egal ob sie in der Gegenwart angesiedelt sind oder eben in der Vergangenheit, was er sehr gerne macht. The Assassin ist nun sein erster Wuxia-Film. Ein Wuxia-Film, das ist das chinesische Filmgenre des Schwertkampffilms. Das ist nun ein Schwertkampffilm, wo es so gut wie gar keine Schwertkämpfe gibt, was auch wiederum eine fast schon politisches Statement ist, wenn man so will. Es geht um eine junge Frau, die zu einer Killerin ausgebildet wird, von ihrer Tante interessanterweise, und die dann zurückgeschickt wird, um einen politischen Anführer umzubringen. Das alles spielt im 8. Jahrhundert. Das heißt, China zerfällt so ein bisschen in die einzelnen Königreiche, die sich auch zum Teil abtrünnig gegen den Kaiserstuhl wenden. Innerhalb dieser politischen Gemengelage gibt es wiederum eine Familiengeschichte, die erzählt wird, nämlich von dieser jungen Attentäterin, die eben ein Familienmitglied umbringen soll, damit endlich der Frieden im Reich wieder ausgeglichen sein soll. Das ist sehr kompliziert und ich würde sogar sagen, darum geht es gar nicht in dem Film, denn das ist reines visuelles Kino. Und wenn man Kino als visuelle Kunst versteht, als eine, die vielleicht dem Gemälde näher ist, als sagen wir mal der Fotografie, dann wird man hier sehr glücklich. Das ist hier eine Ausstattungsorgie, ohne orgiastisch zu sein, die ich lange nicht mehr so gesehen habe. Kader dieses Films angesehen wie Gemälde von Velázquez, wie Gemälde von ganz anderen Hofmalern aus dem Spanien des 15. und 16. Jahrhunderts. Ich konnte mir stundenlang eine Szene ansehen, wo die Kurtisane neben dem Kaiser sitzt oder die drei goldenen Reisäpfel vor ihm liegen. Das sind so Kleinigkeiten, so Einzelheiten oder wie der Wind durch ein großes Feld weht. In diesen Einzelheiten hatte ich das Gefühl, hat jemand die Essenz des Kinos begriffen. Und Hu Hsiao-hsien ist ein Bildkünstler. Er verwirrt uns hier, wobei ich sagen würde, auch einige Shakespeare-Dramen sind verwirrend. Aber The Assassin war für mich eine dieser vollkommensten Kinoerfahrungen, Kino als visuelle Kunst.
Anna, wie ging's dir?
Mir ging es ja ganz anders. Vielleicht bin ich auch einfach Kulturbanause, aber ich konnte mit dem Film überhaupt nichts anfangen. Ich wusste natürlich schon aus Patricks jahrelanger Schwärmerei, dass es diesen Film gibt und habe ihn mir jetzt auch extra für den Jahresrückblick nochmal angeschaut. Vielleicht war die etwas kleinere Leinwand der Fehler, um damit diese Bildgewalt einfach nicht wirken konnte, aber ich habe weder verstanden, worum es da ging, noch konnte ich mich so wirklich an den Bildern erfreuen. Ich habe die ganze Zeit auf den Schwertkampf gewartet, der nicht kam. Vielleicht bin ich einfach zu dumm für diesen Film.
Nein, ich glaube, mit zu dumm hat das überhaupt nichts zu tun. Es ist einfach nur unterschiedliche Erwartungshaltung, wenn man hört, es sei so ein Film. Ne? Und es ist ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, es ist ein Anti-Wuxia-Film. Es ist kein Hero von Zhang Yimou. Es ist kein Tiger and Dragon von Ang und Lee, die letzten waren, die mit diesem Genre ja auch geschafft haben, auf den westlichen Leinwänden große Erfolge zu feiern. Ich mochte das ehrlich gesagt an dem Film, dass er sich in diese Art und Weise des Erzählens gar nicht hineinbegeben hat, weil ich diese Überstilisiertheit dieser Filme echt überhaupt nicht leiden kann. Also wenn am Ende jeder Regentropfen in Zeitlupe durchs Bild fliegt, dann bin ich irgendwann raus. Und das macht Xiao Xian eben überhaupt nicht. Und er hat einen schönen Satz gesagt, den ich in einem Interview mit ihm gefunden habe zu diesem Film, der das eigentlich ganz gut beschreibt und der das sogar auf den Punkt bringt, was du in deiner eigenen Wahrnehmung gesagt hast, Anna. Nämlich, er sagte, wenn mein Film wie ein Fluss ist oder eher wie ein Strom, dann interessiere ich mich eigentlich gar nicht dafür, in welche Richtung er fließt oder welche Umwege, Wirbel und Strudel damit einhergehen. Und es ist auch egal, ob ich an der Quelle stehe oder da, wo der Fluss ins Meer trifft, das ist völlig nebensächlich. Es geht dabei einfach nur darum, diesem Film, diesem Fluss des Stroms, diesem Film dabei zuzuschauen und sich all das anzuschauen, an dem er vorbeifließt. Die unruhigen Momente ebenso wie die Ruhe danach. Das ist eigentlich im Prinzip eigentlich eine Schule des Sehens, die er mit uns treibt. Und unterm Strich würde ich dir trotzdem nicht ganz Unrecht geben in deiner Wahrnehmung, denn ich finde auch, dass es der Film natürlich sein Publikum nicht leicht macht, wenn er uns eine Geschichte im China des 9. Jahrhunderts erzählt, eine Zeit, die sich jetzt dem durchschnittlichen Zuschauer überaus schwer erschließt und er sich auch nicht so wirklich viel Mühe gibt, diesen komplexen Erzählungshintergrund irgendwie so aufzuschlüsseln in einer Art und Weise, dass man vielleicht leichter folgen könnte. Aber geschenkt tatsächlich in dem Moment, in dem ich versuche, mich ganz und gar auf diese Bilder einzulassen, dann lasse ich mich davon treiben, dann ist mir die Geschichte dieses Films vielleicht am Ende auch gar nicht mehr so wichtig und dann freue ich mich an der Art, wie er seine Kamera aufstellt, wie er bestimmte Szenen beobachtet, wie er hinter Vorhängen filmt, wie er hinter Baumstämmen filmt, wie er durch Blätter hindurch filmt, wie er es ganz gezielt meidet, Nahaufnahmen in seinem Film zu verwenden, die Kamera, die immer so eine große Distanz wahrt zu dem, was tatsächlich passiert, das ist Kunst, das muss man tatsächlich auch als solches betrachten.
Es gibt ja so viele auch Filmarbeiten, also der Film ist in drei Formaten, also es gibt 4:3, es gibt CinemaScope und es gibt das normale Format, es gibt Schwarz-Weiß, es gibt eine wunderschöne Szene, die fast schon rausgerissen scheint, eine Frau sitzt an einem altchinesischen Instrument, so eine Art Gitarre, aber es ist keine Gitarre, und singt ein Lied über einen Vogel, der vergessen hat zu singen. Und erst als man ihn vor einen Spiegel stellte, begann er wieder zu singen. Ich hätte mir diesen Song an sich nochmal 13 Mal angesehen. Es gibt eine Kamerafahrt, wo diese Killerin, diese Attentäterin hinter Vorhängen plötzlich auftaucht. Und diese Kamera nimmt jedes Vibrieren dieser Vorhänge auf. Ich glaube, und die ist ohne Schnitt, das ist eine Einstellung. Ich glaube, allein an dieser Einstellung hat Hu Xiaoxian 5 Monate gedreht. Ich weiß nicht, wie man das hinbekommt, dass der Wind genau in dem Moment zum Stehen kommt, wenn diese Attentäterin quasi sich hinter diesen Vorhängen positioniert. Und ich würde noch mal sagen wollen, das ist schon auch ein sehr politischer Film. Weil wenn ich ein chinesisches Genre wie den Wuxia-Film nehme, von dem Andreas schon erzählt hat, diese Massenkämpfe, ja, da geht es ja nicht um das Individuum, da geht es um die Masse, wie es in der chinesischen Gesellschaft auch immer heißt, der Einzelne zählt nicht, sondern die Gruppe zählt. Das ist noch dieses kommunistische Daseinsbild. Als Taiwanese muss Hu Xiaoxian das anders sehen. Und in dem Moment, wo er einen Wuxia-Film dreht und das Individuen, alle Individuen nach vorne kehrt und eben nicht die Masse, stellt er sich auch so ein bisschen politisch gegen diese chinesische Zensur, die auch Taiwan immer wieder vom Neuen spürt. Haben wir ja neulich auch mit Donald Trump wieder mitbekommen, dass das ein sehr heikles Verhältnis ist. Also auch hier wieder ein sehr stark politischer Film, auch wenn er uns verwirrt und irritiert. Aber wie gesagt, Geschenk.
Ist es denn, Anna, etwas, wo du sagen würdest, du gehst da gar nicht mit, wenn ein Film so ein gewaltiges Panorama entwickelt und es trotzdem vielleicht schwer macht, in seine Geschichte einzusteigen?
Doch, ich gehe da schon mit, aber ich glaube, ich habe vielleicht auch so ein bisschen das Problem gehabt, des Positivs, wie ich den Film tatsächlich gesehen habe, etwas ungünstig, aber überhaupt nicht unvoreingenommen. Vielleicht ist das aber auch so ein klassischer Festivalfilm, dass er auf einem Festival nochmal ganz anders wirkt als im Alltag.
Ja, das stimmt.
Ja, sicherlich, auf jeden Fall ist es ein Festivalfilm. Wenn man da nach Zuschauerzahlen schauen würde, dürfte das unter Umständen der Film hier bei uns im Jahresrückblick sein, der die wenigsten Zuschauer vielleicht in den deutschen Kinos hatte. Wer weiß. Auf jeden Fall, ich persönlich finde, es ist ein sehr, sehr sehenswerter Film und wer die Möglichkeit hat, ihn nochmal nachzuholen, ihn vielleicht tatsächlich auch nochmal auf großer Leinwand zu sehen, das lohnt sich in jedem Fall. The Assassin von, du sagst das so schön, Patrick, ich kann das nicht so schön aussprechen, Huxiaoxian? Nein, du sagst das bitte nochmal.
Huxiaoxian.
The Assassin. Musik von The Jesus and Mary Chain hier bei Super 8 im Rückblick auf das Kinojahr 2016. Wir kommen zu einem Film, der seine Premiere, Weltpremiere war es, glaube ich, sogar im Frühjahr auf der Berlinale hatte. L'Avenir, alles was kommt von Mia Hansen-Lorf aus Frankreich. 35 Jahre ist die Frau erst jung und das ist schon bereits ihr fünfter Langspielfilm, den sie hier vorgelegt hat. Diesmal über eine Philosophielehrerin, gespielt von der großartigen Isabelle Huppert. Nathalie, linksintellektuell könnte man sagen, auch natürlich schon so ein bisschen im eigenen Wohlstand eingerichtet, jenseits der Lebensmitte inzwischen angekommen. Und sie wird in diesem Film recht unerwartet mit diversen Verlusten konfrontiert. Da ist zuerst das Verlassenwerden vom selbstgerechten Ehemann, der sich eine Jüngere gesucht hat. Dann stirbt ihre Mutter, kurz nachdem sie ins Altersheim gekommen ist. Beide Kinder sind inzwischen ausgezogen aus dem Haus. Und schließlich wird sie auch noch von ihrem eigenen Verlag rausgeworfen, in dem bislang ihre Bücher erschienen sind. Die sind auf einmal viel zu sperrig und sollen viel leichter und verständlicher geschrieben werden. Da macht sie auch nicht mit. Also sie wird irgendwie in allen möglichen Formen komplett auf sich selbst zurückgeworfen. Vordergründig sicherlich ein Film über das Älterwerden und die Einsamkeit. Tief in seinem Inneren finde ich aber eine ungemein kluge Reflexion über den Umgang mit Rückschlägen, die ja in jedem Leben früher oder später zu erwarten sind. Was den Film für mich so großartig gemacht hat, ist, dass es Mia Hansen-Lorf schafft, daraus keine Opfergeschichte zu machen, kein Mitleid zu erzeugen, dieser Filmfigur mit dieser Nathalie. Das liegt natürlich auch an Isabelle Huppert und an der Art, wie sie spielt, aber auch natürlich an der Art, wie dieser Film inszeniert ist. Es geht darum, aufrichtig zu bleiben. Es ist ein Plädoyer für ein selbstbestimmtes, unabhängiges Leben. Egal was kommt, egal was passiert, sich nicht niederwerfen zu lassen, sich nicht runterziehen zu lassen, sondern zu dem zu stehen, für das man sein Leben lang gekämpft hat und zu dem man auch weiterhin steht, selbst wenn diese Rückschläge auftauchen. Das, finde ich, hat den Film großartig gemacht. Nebenbei eben auch, wie gesagt, ganz großartiges Schauspielerkino, intelligentes Kino, ohne intellektuell zu sein. Auch das gab es für mich in meiner Wahrnehmung im Kinojahr 2016 viel zu selten. Auf diese Art und Weise bin ich sehr angenehm unterhalten worden von Alles, was kommt von Mia Hansen-Lorf. Wie ging's dir, Patrick?
Ja, mir ging es ähnlich. Nee, sogar genauso, würde ich sagen. Ich war sehr überrascht, weil Mia Hansen-Lorf, ich mag ihre Filme, den letzten Eden mochte ich nicht so sehr, über so einen Techno-DJ in Paris. Es ist aber wirklich Isabelle Huppert, die das spielt. Das muss man schon sagen. Es gibt Momente, die sich echt eingebrannt haben, wie sie dann quasi die Reste ihres Mannes entsorgt, erst in so eine Ikea-Tüte packt und mit dieser Ikea-Tüte stampft sie in der Hand zu den Mülltonnen und pfeffert sie voller Kanüle rein und knallt dann noch den Mülldeckel drauf, geht drei Schritte zurück, geht wieder, kommt wieder zum Mülleimer, macht ihn auf und nimmt doch die Ikea-Tasche mit. Denn die will sie nicht wegwerfen. Der Rest von dem Penner kann weg. Also es sind so Kleinigkeiten, wie sie dann damit spielt, dass sie dann doch noch so eine gewisse Würde behält. Ich fand sehr schön die Momente mit ihrer Mutter, denn die Figur, gespielt von Huppert, Nathalie, die hat ja noch eine Mutter, mit der muss sie sich auch nochmal auseinandersetzen. Aber einen ganz wichtigen Punkt hast du vergessen und das ist für mich die einzige Schwäche des Films. Es gibt einen ehemaligen Schüler von ihr, der dann plötzlich an ihrer Seite ist, Fabien. Und Fabien, das ist so ein, ja, ist er Marxist, ist er linksradikal, ich weiß gar nicht, was er ist. Er nimmt sie auf jeden Fall mit auf so eine Hütte, wo sich diese ganz anderen Linksautonomen treffen, unter anderem auch Deutsche. Und da beginnt für mich auch ein anderer Film, wo ich dachte, hier ist Nathalie nicht ganz zu Hause, ich weiß, das sollte man ja auch zeigen, aber diese angedeutete Liebesbeziehung zu ihm, die ja keine ist, das war irgendwie wie aus einem anderen Film. Das waren so Überreste einer Drehbuchfassung, die es nicht mehr in den Film geschafft hat. Alles davor, diese Rückschläge und wie sie sie aushält, die fand ich gut. Ich fand diese Episode mit dem Fabien, die stammte aus dem anderen Film. Aber Huppert ist über jeden Zweifel erhaben.
Ja, mich hat dieser Film unglaublich aufgeregt. Isabelle Huppert spielt großartig, das ist keine Frage. Aber mir war das hier alles einfach eine Spur zu konstruiert und wirklich zu gewollt aufgesetzt.
Naja, aufgesetzt ist in diesem Film erstmal gar nichts. Also ich glaube, das ist eine sehr nah an tatsächlichen Charakteren erzählte Geschichte. Ich habe die nicht empfunden als besonders konstruiert. Also man mag sich sicherlich darüber streiten, wie weit man mit diesem Milieu irgendwie so übereingeht und ob das tatsächlich trägt für die ganze Geschichte, die dieser Film versucht zu erzählen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es aufgesetzt war. Und diese Episode, Patrick, die du erwähnt hattest, ihrem Schüler, ich hatte eher das Gefühl, da reflektiert Mia Hansen-Lorf das, was ihrer Nathalie passiert, nochmal auf einer intellektuelleren Ebene. Denn diese Schüler, die unterhalten sich ja im Prinzip so ein bisschen in Anlehnung an die 68er Querdenker darüber, ob es irgendeinen Ausweg gibt, aus dieser gesellschaftlichen Unmündigkeit irgendwie auszubrechen, ja, irgendwie wegzukommen von diesen gesellschaftlichen Zwängen, sich nicht einbinden zu lassen, im Zweifelsfall lieber Nein Nein zu sagen, statt sich anzupassen, wie auch immer man diese Gesellschaft dann am Ende tatsächlich verändern kann. Natürlich fantasieren die so ein bisschen ins Blauäugige hinein, aber geht es nicht letzten Endes genau darum, was sie in ihrem Leben macht, nämlich einfach nur ich zu sagen und nicht wir zu denken? Das ist doch genau das,
was sie sagt. Naja, das ist schon, ich finde es schon mutig, dass sie ich sagt. Also A, ich bin gegen so ein Alt-68er-Gelaber allergisch, aber gut, das ist mein Problem. Das soll jetzt nicht gegen den Film verwendet werden. Ich finde, nicht ein einziges Mal sagt, ehrlich gesagt, Isabelle Huppert, wie es ihr geht, was sie gerade denkt, was sie empfindet. Sie macht einfach, sie funktioniert. Ich glaube, in diesem Funktionieren liegt der eigentliche Reiz dieses Films, aber auch Reiz im Sinne von, dass man gereizt ist, wenn man diesen Film sieht. Weil so jemand wie Anna könnte ja vielleicht auch sagen, so, erzähl mir jetzt endlich, wie es in dir vorgeht. Aber das macht sie ja nicht. Das fand ich ja wieder sehr interessant und überraschend. Es gibt dann eine sehr schöne Szene mit dem Haus in der Bretagne, wo die Frage ist, wem gehört dieses Haus jetzt? Ihr oder ihm? Ja, ihm wahrscheinlich, aber sie hat mehr Energie und Kraft, sie hat mehr Erinnerung an das Haus. Wie auch so ein Leben geteilt wird nach so einer Scheidung, das spielt dieser Film auch sehr interessant durch. Das fand ich sehr schön.
L'Avenir, alles was kommt von Mia Hansen-Lorf, für uns einer der sehenswertesten, zumindest teilweise sehenswertesten Filme des Jahres 2016. Anna mochte ihn nicht ganz so, aber trotzdem alles in allem vielleicht schon eher einer der außergewöhnlichen Filme. Einigen wir uns vielleicht darauf im Rückblick auf das Kinojahr 2016. Alles was kommt von Mia Hansen-Lorf. Super 8, der Rückblick auf das Kinojahr 2016 mit einem Film, der ganz groß rausgekommen ist in Cannes, der dort die Goldene Palme gewonnen hat. Die Rede ist von Ken Loachs Film I, Daniel Blake. Über die Goldene Palme wurde viel diskutiert, weil viele Leute sie einem anderen Film viel lieber gegeben hätten. Darüber reden wir später mehr. Jetzt bleiben wir erstmal tatsächlich bei diesem Gewinnerfilm. Ken Loachs zweite Goldene Palme, die er gewonnen hat. I, Daniel Blake. Anna.
Ja, am Anfang habe ich tatsächlich gedacht, muss man diesem über 80-jährigen Regisseur jetzt auf den letzten Metern noch eine zweite Goldene Palme geben, wenn man sie auch hätte Maren Ades, Toni Erdmann geben können. Aber nachdem ich den Film gesehen habe, muss ich dann doch sagen, ja, das konnte man und das ist eine gute und das ist vielleicht auch eine richtige Entscheidung, denn I, Daniel Blake ist wirklich ein sehr, sehr wahrhaftiger Film, der unglaublich berührend ist, ohne in einer einzigen Sekunde auch nur ins Kitschige abzudriften, denn Ken Loach erzählt hier von einem Engländer, Daniel Blake, Zimmermann, der nach einem Herzinfarkt arbeitsunfähig ist, von mehreren Ärzten bescheinigt bekommt, nicht mehr arbeiten zu dürfen und der im englischen Sozialsystem ein bisschen durchs Raster fällt, denn durch einen bürokratischen Fallstrick bekommt er keine Sozialhilfe mehr und verarmt wirklich und setzt aber alles auf eine Karte und kämpft für sich und für sein Recht. Ein Mann, der sich nie im Leben hat etwas zu Schulden kommen lassen und der einfach nur gehört werden will, der einfach nur in Ruhe weitermachen kann mit einer sehr, sehr minimalistischen Unterstützung und der im Kampf gegen das britische Sozialsystem Unterstützung bekommt von einer jungen, alleinerziehenden Mutter mit zwei Kindern, die ihm hilft. Und dieser Film zeigt es unglaublich gut und auf den Punkt, was so etwas mit Menschen machen kann und vor allem auch mit älteren Menschen, wenn er komplett überfordert ist, seinen Antrag auszufüllen, allein schon auf der Tatsache geschuldet, dass er keine E-Mail-Adresse besitzt, dass er keinen Internetzugang hat, dass er noch nicht mehr weiß, wie er einen Computer bedient und immer wieder verwiesen wird auf eine Hotline, deren Telefonnummer er im Internet findet. Ein Film, der mich wirklich zu Tränen gerührt hat.
Ich denke, man kann ein bisschen bei diesem Film drüber streiten, wie weit er sich so extrem hingibt und so neben dieser positiven Hauptfigur sehr viele negative Figuren ein bisschen einseitig inszeniert. Darüber könnte man durchaus diskutieren, finde ich. Aber im Grunde genommen würde ich dir vollkommen recht geben. Das ist ein so bemerkenswerter Film. Man kann natürlich bei Ken Loach sagen, er hat schon immer solche Filme gedreht. Sein ganzes Oeuvre besteht aus solchen sozialkritischen Filmen. Er ist, wenn man so will, ja der Anwalt des sozialkritischen britischen Kinos schlechthin. Aber ich denke, wir brauchen ihn heute eigentlich mehr denn je. Wer macht heute noch Filme über arbeitende Menschen? Also über Menschen, die tatsächlich mit ihren Händen und mit ihrem Körper arbeiten, Dinge verrichten in ihrer alltäglichen Arbeit. Wir hatten im 19. Jahrhundert, hat man das irgendwie Industrialisierung genannt, als diese Arbeitsplätze verschwunden sind. Jetzt nennen wir das Digitalisierung und wieder verschwinden diese Arbeitsplätze. Aber keiner macht Filme über die Menschen, die dabei auf der Strecke bleiben. Wer gibt ihnen eine Stimme im Kino? Wann ist im deutschen Kino zum Beispiel zum letzten Mal ein Film über Arbeit gedreht worden? Wir machen ganz viele Filme über Beziehungen und über Gefühle. Über Arbeit wird so gut wie überhaupt nicht mehr gedreht und geredet. Allein deswegen kann man Ken Loach eigentlich nicht hoch genug loben. Über viele seiner politischen Meinungen kann man ja streiten, diese dieses, er bezeichnet sich ja selbst als Trotzkist in vielen Bereichen, da kann man hart mit ihm ins Gericht gehen, von mir aus. Aber die Art und Weise, wie er seine Filme macht, die ist nach wie vor unglaublich wichtig und mit einer Vitalität über 80 noch sich diesen Themen zu nähern, Respekt, kann ich da nur sagen.
Das liegt vor allem, glaube ich, aber auch noch an seinem Drehbuchautoren Paul Haverty, der die Stoffe schreibt für ihn. Ich wundere mich gerade, dass du sagst, da gibt es irgendwie eine Eindimensionalität, die hätte ich da jetzt lange suchen müssen. Es gibt sehr viele typische Szenen, das meinst du vielleicht? Solidarität unter Nachbarn, diese Real Blokes, wie es auf Englisch heißt, Bürokratie, die Erkenntnis, dass das Sozialsystem eben nicht darauf abgerichtet ist, allen zu helfen, sondern nur einigen. Aber wie das gespielt wird, es gibt dort eine Szene in einer Suppenküche, wieder, ich will nicht zu viel vorweg wegnehmen. Ich weine nicht im Kino, aber das war hier kurz vorm Ende. Das war wirklich unfassbar, wie er mich nah an diese Figuren ranbringt. Natürlich gibt es hier Muster, den Erfolg. Die Dramaturgie ist vorhersehbar und wir, die so viele sehen, sind schon ein bisschen drauf geeicht, uns nicht ganz so ergreifen zu lassen. Aber ich kann vielleicht die Szene erzählen. Ich habe den Film in Locarno gesehen, bei einer großen Open-Air-Projektion und neben mir saß so eine junge Frau, was heißt jung, wahrscheinlich war sie nur 5 Jahre jünger als ich, aber jünger halt, die mir ganz so fesch erklärte, so, ach, ich habe noch keinen Loach-Film gemocht. Das ist ein Sozialist. Das ist nicht mehr very fashionable. Ihre Mutter habe die Filme gemocht, aber sie nicht. Und nach dem Film saß sie heulend und schnuffelnd neben mir und konnte sich kaum mehr halten. Diese Filme funktionieren. Wir brauchen diese Filme. Du hast das zu Recht gesagt, Andreas. So wie Aspirin bei Kopfschmerzen. Und ich glaube, Europa leidet gerade an einem ganz großen Kopfschmerz. Und dieser Film lässt einen noch so ein bisschen an dieses alte Wort Solidarität hoffen und glauben, und deshalb brauche ich diese Filme, mir egal, ob die jetzt ein bisschen veraltet sind. Irgendjemand muss das machen, du hast recht, in Deutschland erwarte ich das schon mal gar nicht, diese Nummer. Deshalb bin ich umso froher, ins Kino zu gehen und eben I, Daniel Blake sehen zu können von Ken Loach.
Warum erwarten wir das nicht mehr im Kino, dass jemand Filme über Arbeiter dreht? Das würde mich schon mal interessieren.
Also ich erwarte das von Engländern. Mike Lee macht das ja hin und wieder auch noch. Ich glaube, in Deutschland, da kann ich auch eine Geschichte erzählen, hat mir eine junge Regisseurin erzählt, als ich über ihren Film gesprochen habe, der für meine Verhältnisse wirklich in einer Arbeiterklasse gespielt hat. Da hat sie mir aber bei der Aufzeichnung gesagt, ach bitte nicht Arbeiterklasse sagen, das mögen die Zuschauer nicht. Dann habe ich das erste Mal gespürt, dass da wohl sowas wie ein No-Go-Area angefasst wird. Ich glaube, um es mal ganz platt zu sagen, Milieus oder Arbeiterklasse, das verkauft sich nicht. Oder es wird gesagt, dass es sich nicht verkauft. Dass wir es brauchen, ist eine andere Sache. Aber ich glaube, so aus Produzentensicht, das akzeptiere ich natürlich nicht, diese Sache. Aber so habe ich das jetzt erlebt von jungen Regisseuren, gerade in dem einen Fall. Ich finde das schockierend, wenn das so ist. Wir brauchen dieses Kino, aber ich glaube ja, ehrlich gesagt, nicht so wirklich dran. Jedenfalls nicht aus deutschen Land. Jetzt habe ich mich umgebracht.
Nee. Ich überlege gerade, das ist also natürlich Arbeiterklasse als Begriff kann was Abschreckendes haben. Aber hier geht es ja gerade darum, dass die Arbeiter keine Klasse sind, sondern dass sie Menschen sind. Ne? Also das geht ja um ihre Persönlichkeit und über das, was diese Menschen halt tatsächlich ausmacht. Also es ist ein Film, man möchte ihn der Sozialdemokratie eigentlich irgendwie ins Handbuch schreiben und sagen, guckt euch das mal an, das ist eigentlich eure Klientel, um die müsstet ihr euch kümmern. Und irgendwie findet es in der Realität einfach nicht mehr Platz. Mich macht das traurig auf gewisse Art und Weise. Und wenn wir uns daran gewöhnt haben, dass man keine Filme mehr über Arbeit macht oder dass Arbeit im Kino keinen Platz mehr hat, weil es irgendwie was Abstoßendes hat auf das Publikum, das wäre in der Tat eine erschreckende Erkenntnis.
Was hier aber, glaube ich, auch so wehtut, also wirklich ja fast schon beim Gucken körperliche Schmerzen bereitet, ist, wie Loach das wirklich seziert, wie er einzelne Szenen aufbaut, um die nächste vorzubereiten, um uns ja ein bisschen auch den Spiegel vorzuhalten. Und der hat ja teilweise wirklich was Dokumentarisches, wo ich denke, klar, wir sind irgendwie in unserer Berlin-Mitte Blase mehr oder weniger, ein bisschen übertrieben natürlich, oder Leipzig-Südvorstadt-Blase, aber es gibt ja wirklich Menschen, denen Ähnliches widerfährt, die wirklich in der Suppenküche stehen und zusammenbrechen, weil sie das Essen sehen und einfach aus so großem Hungergefühl. Er trifft halt wirklich mit diesem Film einen unglaublich wunden Punkt.
Es gibt auch sehr lustige Szenen, das wollte ich nochmal sagen. Also das ist jetzt kein Trauerklos-Film.
Der Film macht auch durchaus in seinen stärksten Momenten auch Mut, sich nicht aufzugeben und nicht klein beizugeben. Ja, gib den Leuten eine Sprayflasche und wir treffen uns alle an der nächsten Arbeitsagentur und machen es wie Daniel Blake. Das ist schon, ich finde, da steckt viel Kraft drin. Und wenn es jemanden gibt, der irgendwie sagt, ich lasse mich hier nicht verbiegen, ich muss doch wenigstens meine Würde behalten bei allem, was ihr tut, auch davor kann man nur ganz großen Respekt haben. Und ich hoffe, Ken Loach macht noch weiterhin viele, viele solcher Filme. I, Daniel Blake, einer unserer Highlights im Kinojahr 2016. Wir starten in die dritte Stunde im Kinojahresrückblick hier. Wir haben eben vor dem Stundenwechsel schon über den Film gesprochen, der in Cannes die Goldene Palme gewonnen hat, I, Daniel Blake von Ken Loach. Und nach Meinung vieler Journalisten, die dort vor Ort waren, hätte die Goldene Palme eigentlich jemand ganz anderem gehört, nämlich Maren Ade und ihrem Film Toni Erdmann, der seitdem eine extrem große Lobhudelei mit sich herumträgt, möchte ich fast sagen, auf jeden Fall ja, in aller Munde ist, nach wie vor jetzt auch auf dem Weg zu den großen Preisen bei den Golden Globes und bei den Oscars im Frühjahr. Ich würde ja hier eine gewagte These aufstellen wollen. Ich weiß nicht, ob ihr da mitgeht. Ich glaube, die Missachtung in Cannes, die Toni Erdmann dort erfahren hat, indem er keinen der größeren Preise gewonnen hat, war eigentlich das Beste, was diesem Film überhaupt passieren konnte. Weil er seitdem zusätzlich dazu, dass es wirklich ein sehr guter und sehr sehenswerter Film ist, auch noch diesen Märtyrerstatus mit sich herumträgt und er seitdem eigentlich noch viel stärker gelobt wird. Wann immer es darum geht, bestimmte Filme im Kinojahr 2016 hervorzuheben, wird darauf verwiesen und er surft seitdem auf so einer Welle. Ja, der Wind ist in seinen Segeln. Ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn Maren Ade den Regiepreis zum Beispiel bekommen hätte oder einer der Schauspieler mit einem größeren Preis ausgezeichnet worden wäre. Ich würde trotzdem ein klein wenig Salz auch in die Wunden streuen wollen, weil ich finde, bei allem Lob, das dieser Film zu Recht bekommen hat, ist er inzwischen eigentlich für meine Verhältnisse auch ein bisschen überschätzt. Da wird sehr, sehr viel Lob über diesen Film verteilt, ohne dass ihn eigentlich noch jemand die Mühe macht, ihn ein bisschen tiefer gehender zu analysieren, was dieser Film eigentlich für meine Verhältnisse auf jeden Fall wert wäre. Denn jenseits dieser oberflächlichen Freude am Erfolg, die ein deutscher Film dort hat oder auch international hat in seiner Wahrnehmung, sagt das ja auch viel über uns aus, wenn wir immer wieder darüber reflektieren, dass das deutsche Kino da mal wieder einen Film hat, der sozusagen in der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen wird, anstatt einfach nur darüber zu reden, was das eigentlich für ein Film ist, in welcher Art und Weise er seine Geschichte erzählt.
Und wie könnte man ihn stärker reflektieren?
Indem man auch zum Beispiel darauf verweist, dass diese Geschichte für sich genommen eben gar nicht so weit trägt. Diese Vater-Tochter-Geschichte ist für meine Verhältnisse eigentlich relativ schnell auserzählt gewesen in diesem Film und erlebt danach vor allem von einzelnen Situationen. Die sind großartig, die sind vor allem großartig gespielt, wenn man an den Moment denkt, wenn Sandra Hüller anfängt, dort bei diesem Familientreffen zu singen. Natürlich ist diese Szene großartig, wie sie diese Party gibt für ihre Kollegen und dann ist dann daraus diese unfreiwillige Nacktparty wird und so weiter. Das ist ja alles rauf und runter diskutiert worden. Aber wo bleibt denn eigentlich der Kern jenseits dieser Situation in diesem Film? Das ist das, wo ich so ein bisschen den Zusammenhalt vermisse in dieser Geschichte.
Diese Jury-Entscheidung zu hinterfragen, das ist seit Mai für mich auch schon durch. Ich meine, die Jury hatte die Wahl zwischen zwei Vater- und Tochterfilmen. Letztendlich ist Ken Loachs Film auch ein Vater- und Tochterfilm, wenn auch kein leiblicher Vater in dem Fall, weil die Katie ist ja quasi dann, er adoptiert ja die Katie quasi. Ich finde schon, dass sich auch ernsthaft mit Maren Ades Film auseinandergesetzt worden ist. Das Einzige, was ich ihm nur nicht mal vorwerfen wollen würde, ist, dass er am Ende, er spielt in Rumänien, das müsste man sagen, und der Blick eines deutschen Films auf Rumänien, der ist gerade am Ende in einer Szene, wo es um arme rumänische Bauarbeiter geht, mir relativ platt. Also das ist der Rumäne wieder irgendwie der zurückgebliebene Osteuropäer, der es nicht auf die Reihe bekommt. Das ist das Einzige, wo der Film so ein bisschen entgleitet, weil er seinen Blick so ein bisschen offenbart. Ich finde, dass diese Vater-Tochter-Beziehung, ja, na letztendlich, der Film basiert auf einem Satz, nämlich ein Vater versucht sich seiner Tochter über eine Reihe von Witzen anzunähern. Das heißt, er muss einen Weg zurücklegen, bis er sich hier angenähert hat. Wie lange dieser Weg ist, entscheidet Maren Ade. Ich werde jetzt nicht vorwerfen, der Film ist zu lang oder zu kurz. Deshalb hat er für mich sehr gut funktioniert, denn er erzählt auch von sehr vielen Sachen. Von einer modernen Einsamkeit, von einer modernen, ich würde das sogar als sehr modernen Coming-of-Age-Film erzählen, weil die Figur, die Sandra Hüller spielt, das ist ja noch eine nicht wirklich entwickelte junge Frau. Es hätte auch ein Mann sein können, ist mir egal. Aber dieser Vater, der bricht ja etwas auf und wie mir eine Kollegin immer wieder auch erzählt hat, dieser Vater, der ist ja auch so eine deutsche Figur, das ist so ein Alt-68er, da kommt ja auch ein bisschen deutsche Geschichte mit rein, ja, der auch mitkommt, der auch so ein gewisses, ja, 68er-Vorgehen mitnimmt, wenn er sich hier annähert. Das habe ich mir sehr gern angesehen und außerdem erzählt mir dieser Film von einer unfassbaren Liebe eines Vaters gegenüber seiner Tochter, der auch noch akzeptiert, dass er Fehler gemacht hat, weil sie sich eben von ihm entfernt hat. Und meine Güte, da habe ich schon ganz andere Filme gesehen, die das viel schlechter spielen. Und ja, ich finde jetzt, dass ein deutscher Film gelobt wird, damit hat, glaube ich, keiner gerechnet. Jetzt haben alle überkompensiert. Aber jetzt hat sich's doch wieder einigermaßen eingespielt. Und ich finde, auch die deutschen Einspielergebnisse zeigen, viele Leute wollten das sehen. Das ist bei einem dreistündigen deutschen Film, ehrlich gesagt, nicht so häufig der Fall.
Also mir ging es am Anfang ganz lange so, dass ich fand, der Film ist wie so ein Autounfall, an dem man vorbeifährt, wo man eigentlich weiß, man muss weggucken, aber man kann einfach nicht, weil Toni Erdmann oder Winfried Konradi, wie er eigentlich heißt, sich von einer peinlichen Situation zur nächsten hangelt.
Also was der Film auf jeden Fall nicht ist, ist ein Film für Leute, die ein Problem haben mit Fremdscham, ne? Das muss man, glaube ich, ganz deutlich sagen. Also wer irgendwie,
ja, stimmt.
Also weil ich kenne ja, es gibt eine ganze Menge Leute, wenn die anderen Menschen in peinlichen Situationen zuschauen, dann steigen die aus und davon ist dieser Film wirklich massiv voll. Da kann man auch tatsächlich sagen, wer ein Problem mit dieser Art und Weise von Humor hat, für den ist Toni Erdmann sicherlich nicht der richtige Film. Toni Erdmann, einer der Filme im Kinojahr 2016, über den mit Abstand am meisten diskutiert wurde, gelobhudelt wurde und der, das können wir wahrscheinlich prophezeien, auch im Frühjahr dann bei den großen Entscheidungen in den USA nochmal eine nennenswerte Rolle spielen wird. Ich bin gespannt, ob der in den USA tatsächlich auch diese großen Erfolge wird einheimsen können. Wir blicken zurück auf das Kinojahr 2016, nähern uns langsam schon ja dem Ende, dem Höhepunkt unserer Sendung. Zwei Filme haben wir noch bei uns auf der Liste. Einer war insofern außergewöhnlich, weil er eigentlich eine Geschichte erzählt hat, die ins Blockbuster-Kino gehört hätte, weil er von Außerirdischen handelt, die auf der Erde landen und der aber so ganz und gar nicht in dieses Klischee des Blockbuster-Films gepasst hat. Die Rede ist von Arrival von Denis Villeneuve, Patrick.
Genau, also die Außerirdischen landen auf der Welt in so ganz großen, ja, Ostereiern kann man sagen, und zwar ein Raumschiff in Amerika und auf allen Kontinenten. Und dann rückt natürlich erst das Militär an und man merkt, okay, wir müssen jetzt mit diesen Leuten da kommunizieren, weil diese Ostereier, die bleiben so ein Stück über der Erde einfach nur schweben. Und dann kommt aber niemand raus, der sagt auch nicht Hallo oder fängt auch nicht an zu schießen, wie in einem Emmerich-Film. Man weiß nicht, warum seid ihr da? So, und das amerikanische Militär kommt auf diese geniale Idee, eine Sprachwissenschaftlerin, eine Linguistin zu nehmen, Dr. Louise Banks, gespielt von Amy Adams. Die kommt denn da hoch und darf mit diesen Alienwesen kommunizieren, beziehungsweise überhaupt erstmal gucken, wie man denn eventuell mit ihnen kommunizieren könnte. Das ist ein Film, der von der Sprachlosigkeit spricht, lustigerweise davon, es ist eigentlich eine Metapher, diese Aliens sind eine Metapher auf uns, weil wir ja doch unsere Sprache kennen, aber dann so dumm sind, dass wir dann doch nicht zueinander kommen können. Also es gibt da so ein Zeichen, das versucht man dann zu entziffern und einige sagen, das ist Geschenk, die anderen sagen dann wieder, nein, das ist Waffe, die Chinesen lesen Waffe und beginnen an zu rüsten und ihr wisst, was passiert, wenn die Chinesen rüsten, dann rüsten die Amis, dann rüsten die Russen. Also es geht um unsere menschliche Dummheit und ich muss aber sagen, dass ich lange in diesem Genre keinen Film mehr gesehen habe, der erstaunlich erzählerisch innovativ ist, intellektuell aufregend und noch ästhetisch so eine gewisse Art von, ja, Kälte, Kühle mitbringt. Also es gibt da die Szene, wie Louise Banks zu dem Raumschiff geflogen wird und die Rotorblätter des Helikopters lassen das Gras in Montana, wo das Raumschiff gelandet ist, so ein bisschen vibrieren. Das ist wunderschön. Dieser Film ist klug, intelligent und wunderschön. Ich glaube, mehr kann man von einem Science-Fiction-Film nicht erwarten.
Mir ging es ganz ähnlich, weil der Film halt einfach alles richtig macht, was so viele andere Alien-Invasionsfilme falsch machen, dass sie einfach erstmal Mensch und Alien mit der Waffe in der Hand aufeinander loslaufen lassen. Und der Film ist so für mich auch so ein bisschen ja die intellektuelle Antwort auf Christopher Nolans Interstellar, wo Interstellar so eine große leere Blase war, die aufgeblasen war, um zu zeigen, was er hätte alles sein können. Genau das ist Arrival, und zwar durch seine Reduziertheit, durch diese großartigen Bilder, durch diese elegische Musik, die diesen kühlen Look auch noch untermalt, und auch durch diese reduzierte Story und nicht zuletzt auch durch das Spiel von Amy Adams und Jeremy Renner, der ja als Physiker ihr so ein bisschen gegenüber der Gegenpart ist. Also allein diese erste Kontaktaufnahme zu den Außerirdischen, wo sie vor dieser Glaswand stehen und so Tintenklecksmäßig die Aliens mit ihren Tentakeln anfangen zu kommunizieren und dann diese Entschlüsselung darüber. Das Spiel damit, dass eine neue Sprache das Gehirn beeinflusst, was den Film dann ja nochmal in eine vollkommen andere Richtung fallen lässt.
Also auch mich hat Arrival sehr beeindruckt, nicht nur, weil es irgendwie diese interessante sprachphilosophische Reflexion über Kommunikation irgendwie beinhaltet, gekleidet eigentlich ja, wenn man ehrlich ist, nur in dem Genre-Mantel eines Alien-Films, weil die Aliens, du hast es gesagt, Patrick, die sind eigentlich nur eine Chiffre für uns selber, die Art, wie Menschen miteinander kommunizieren aus unterschiedlichen Kulturkreisen. Letzten Endes basiert der Film natürlich natürlich auf dieser Alien-Geschichte, aber eigentlich bräuchte man sie tatsächlich nicht wirklich. Sie sind bildgewaltig in diesem Film, aber sie werfen den Menschen natürlich letzten Endes auch auf sich selbst zurück und auf seine eigenen Probleme im Kommunikationsumgang miteinander. Wenn man so will, ist das eigentlich irgendwie, das ist Noam Chomsky statt Ronald Emmerich. Ja, Ronald Emmerich mit seinem Independence Day 2 war, glaube ich, auch dieses Jahr, ne?
Wenn wir,
auch dieses Jahr, Klammer auf, Klammer zu. Da sieht man viel, was man tatsächlich machen kann, wenn man sich ein paar Gedanken macht über das Thema, mit dem man sich beschäftigt. Ich bin ja so ein bisschen neugierig, was aus diesem Film werden wird. Für mich hat er tatsächlich das Potenzial, einer der Filme zu sein, über den man auch in ein paar Jahren noch sprechen wird.
Ich glaube auch, und es liegt auch viel, glaube ich, an der literarischen Vorlage, die von Ted Chiang kommt, ein Amerikaner, der eigentlich Softwareprogrammierer war. Und wenn man sich dann ansieht, wie der Film dramaturgisch aufgebaut ist, das hat viele verwirrt, aber er ist programmiert. Und ich glaube, der Film ist programmiert in einer Art und Weise, wie die Aliens mit uns kommunizieren, nämlich in einer Art Kreisfunktion. Und das macht den Film, finde ich, auch besser als Interstellar vor ein paar Jahren von Christopher Nolan, weil hier diese Idee, dass jemand aus der Zeit tritt und auf die Zeit guckt, ja, das, was Anna mit Andersdenken bezeichnet hat, dass man quasi als Mensch eine andere Zivilisationsebene erreicht, dass das gar nicht so weit hergeholt ist. Das fand ich schon fast schon realistisch, muss ich sagen.
Wenn Sie die Möglichkeit hatten, Arrival noch zu sehen, wenn Sie noch nicht gesehen haben im Kino, vielleicht läuft er noch irgendwo, er ist ja noch nicht so lange, erst im November gestartet. Das lohnt sich auf jeden Fall, den Film auch auf der großen Leinwand zu sehen. Arrival von Denis Villeneuve, einer unserer Filme des Kinojahres 2016. Fast schon Finale hier im Rückblick auf das Kinojahr 2016 mit dem Film zu guter Letzt unter unseren 10, bei denen es eigentlich keine richtige Reihenfolge oder keine richtige Rangfolge gibt. Und trotzdem, als wir uns im Vorfeld verständigt haben und gemeinsam wir drei überlegt haben, welche Filme kommen denn in unseren Jahresrückblick, über welche 10 wollen wir sprechen, da gab es einen Film, der stand von Anfang an gleich ganz vorne auf der Liste. Und trotzdem ist es eigentlich kein Konsensfilm, wenn man ehrlich ist, der jetzt irgendwie breite Kreise ansprechen wird oder irgendwie auf eine gewisse Art und Weise verschiedene Elemente so sehr miteinander vereint, dass alle sich darauf einigen können. Das weiß ich gar nicht. Genau darüber können wir diskutieren. Die Rede ist von Patterson, von Jim Jarmusch. Ein Kleinod von einem Film, möchte man sagen. Ein Film über einen dichtenden Busfahrer oder über einen busfahrenden Dichter, man weiß es nicht so genau. Wir sind eine Woche bei ihm, spielt in der Stadt Patterson an, gesiedelt dort als eine Geschichte, in der Tat auch wiederum nicht sehr viel passiert vordergründig. Ich sagte ja vorhin schon mal, das ist wie so ein kleiner roter Faden hier bei uns dieses Jahr in der Sendung und dem aber tatsächlich auch wiederum alles passiert. Hier werden große Ehedramen ausdiskutiert im Rahmen von kleinen Gesprächen in einer Kneipe. Ein Bus, der fast in die Luft fliegt und explodiert. Darüber hinaus auch die ganze Metaphorik, die in den Gedichten drinne steckt, die Jim Jarmusch in diesen Film einfließen lässt. Ja, die Kleinigkeiten, mit die er aufwartet, die ihn so liebenswert machen. Ein Film, der ja fast schwarz-weiß wird durch die Art und Weise, wie die Ehefrau des Hauptdarstellers versucht, das eigene Interieur der Wohnung in Schwarz-Weiß-Töne zu halten. Es gab so vieles, was mich an diesem Film beeindruckt hat. Nicht nur seine Poesie, seine poetische Kraft, sondern vielleicht auch unterm Strich die Art und Weise, wie er entschleunigt. Also wie er mich als Menschen, der natürlich in seinem täglichen Alltag laufend unterwegs ist, der man sich viel bewegt, der man laufend hier mit dem Smartphone beschäftigt und so weiter, überall. Und dieser Film ist ja genau das Gegenteil davon. Der drückt so sehr auf die Bremse, er nimmt so sehr die Geschwindigkeit raus, er lässt uns so sehr teilhaben bei den Kleinigkeiten des Alltags, bei der Poesie einer einzelnen Gedichtzeile, dass man am Ende irgendwie so leicht, so schwebend aus dem Kino herauskommt. Hatte ich in diesem Kinojahr sonst eigentlich ehrlich gesagt bei keinem Film so stark wie bei Jim Jarmusch Patterson. Wie ging es euch?
Eigentlich ganz genauso, allein schon, also diese Struktur des Films, 7 Tage Alltag bei einem ganz normalen, jungen, verheirateten Pärchen, dann diese Ausgangssituation, Adam Driver spielt einen Busfahrer in der Kleinstadt Patterson, der Patterson heißt, und diese wiederkehrenden Momente von Sonntag bis Sonntag, jeder einzelne Tag leicht verändert, wie die Strophe eines Gedichtes, die leicht ihren Rhythmus verändert. Ich bin so ein bisschen aus diesem Film rausgekommen und habe gedacht, wenn es gar nichts mehr wird, dann werde ich einfach Busfahrer in Patterson und habe mehr oder weniger alles erreicht im Leben.
Ja, das ist schon ein unglaublicher Film und wieder ein Beweis dafür, also wenn es einen unkompromittierbaren Regisseur gibt, der noch nie etwas anderes gemacht hat als sein Ding, dann ist es doch bitte schon Jim Jarmusch. Ich habe auch das Gefühl, dass ich wenige Regisseure kenne, die so konsequent ein neues Kino oder ein Kino fürs 21. Jahrhundert finden. Also diese Art von Filme machen ist ja schon der Wahnsinn. Also ich war hin und weg bei dem Film, weil ich glaube, neben Inside Llewyn Davis der Coen-Brüder ist das in den letzten 16 Jahren der einzige Film, der so konsequent auch davon erzählt, was es bedeutet, Künstler zu sein, wie Kunst im Alltag entsteht, wie sich das gegenseitig befruchtet, welche Schwierigkeiten es gibt. Er fährt ja mit dem Bus und die Kamera klebt ihm ja quasi so ein bisschen an der Schulter und dann guckt er immer in seinen Rückspiegel und sieht die Leute, die einsteigen und aussteigen, die Kinder, die Alten. Später trifft er auch eine junge Poetin, so ein kleines Mädchen, eine köstliche Szene. Es gibt diesen hässlichen Hund Marvin, den er immer wieder ausführt. Es gibt so die kleine in die ich mich so verliebt habe und dann spreche ich mit Menschen, die jetzt keine Filmkritiker sind, Anna kennt das ja auch, und die einem sagen, sie haben den Film gesehen und finden ihn scheiße. Und jetzt habe ich das Problem, bilden wir uns jetzt etwas drauf ein oder spricht der Film ihm jetzt nur in einen gewissen erlauchten Kreis von, ja, sagen wir mal, Cinephilen? Oder warum kann dieser Film, der für mich etwas Allgemeines, etwas Ewiges hat, der auch so ein bisschen quasi quer steht zu unserer heutigen Zeit, die viel mit Katastrophen, Krisen, Terror zu tun hat. Warum finden nicht so viel mehr Leute in dem Film so einen sicheren Hafen, so eine Art Reflexion und innere Einkehr, wie wir es gefunden haben? Das ist jetzt so eine offene Frage, ihr müsst ja nicht antworten.
Ich glaube auch, dass die Sehgewohnheiten natürlich extrem verdorben sind mittlerweile bei einem gewissen Teil des Kinopublikums. Das ist nicht elitär, sondern das ist einfach ja nur eine Tatsachenbeschreibung. Solche Filme werden einfach immer weniger gemacht. Ja, die Filme, die sich nicht darauf auf irgendwelche Effekte einlassen, die nicht auf Spezialisierungen in technischer Hinsicht aus sind, sondern die so reduziert sind in ihrer gesamten Gestaltung, die viel über Sprache kommunizieren. Ein Film übrigens, den ich finde, den man nicht synchronisiert anschauen kann. Ich habe Ausschnitte aus diesem Film gesehen auf Deutsch. Diese Gedichte, das funktioniert überhaupt nicht. Man muss diesen Film im englischen Original mit deutschen Untertiteln sehen. Nur dann transportiert sich die Poesie dieses Films tatsächlich. Und das macht ihn natürlich auf eine gewisse Art und Weise sicherlich sperrig für ein breiteres Publikum, das es nicht gewohnt ist, solche Filme überhaupt noch im Kino zu sehen. Das spricht in keiner Art und Weise gegen Jim Jarmusch. Verstehe mich da nicht falsch, Patrick. Aber ich glaube, es erklärt schon als kleinen Schlüssel, warum es solche Filme auch in Zukunft mit Sicherheit nie mehr leicht haben werden, in der Breite zu wirken. Das wird immer ein Spartenpublikum sein, das sich für diese Filme interessiert, leider.
Ja, das ist ein Solitär. Nicht nur dieser Film, auch dieser Regisseur. Ich habe ja auch, Leute, Patterson, kennt ihr die Geschichte dieser Stadt? Die wurde ja von Alexander Hamilton mitgebaut, der erste Finanzminister Amerikas, als Stadt, die sich quasi schon, was die Energie betrifft, von den Briten absondern konnte. Es gibt ja die Szenen, in denen Patterson immer auf so einer Bank, auf so einen Viadukt guckt, wo das Wasser drüber fällt. Das war ja quasi der erste Moment, wo sich das amerikanische Volk von den britischen, in Anführungsstrichen, Besatzern losgesagt hat. Und wenn er dann da sitzt und auf dieses Wasser guckt und auf dieses Bauwerk guckt, dann guckt er ja quasi auch in die amerikanische Vergangenheit hinein. Und da ist auch sehr viel über eine gewisse Stadtpolitik erzählt, die natürlich auch die Menschen prägt, die da drin wohnen. Das ist ein unfassbar kluger Film, ein intelligenter Film, neben The Assassin von Hu Xiaoxian, einer der einzigen, die ich mir, glaube ich, dreimal schon angesehen habe. Das ist ein sehr, sehr guter Film, wirklich ein herausragender Film.
Jim Jarmuschs Patterson. Es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Film nachzuholen, wenn Sie die Gelegenheit haben, ihn noch irgendwo zu sehen. Nicht gesehen haben bislang, dann rein ins Kino und nur dort kann Jim Jarmusch und Patterson tatsächlich richtig wirken. Im Hintergrund kruschelt es ein wenig. Wir bitten die Tonqualitätsunterschiede hier bei uns immer mal zu entschuldigen. Wir zeichnen unsere lange Sendung hier mit Skype auf. Deswegen haben wir auch leichterweise immer mal so kurze Aussetzer hier bei uns im Programm gehabt. Ich hoffe, Sie konnten uns trotzdem gut folgen in diesen 10 Filmen, die wir Ihnen vorgestellt haben. Es bleibt natürlich für uns immer noch als großer Spaß zum Schluss, und den lassen wir uns auch dieses Jahr nicht nehmen, über die Flops des Jahres zu reden. Sprich also über die Filme, bei denen wir uns am meisten gequält haben, die wir als schlimmste empfunden haben im Kinojahr 2016, gleich hier bei uns bei Super 8. Zum Ende hier beim Rückblick auf das Kinojahr 2016 wagen wir einen Blick auf die Flops, auf die Filme des Jahres, in denen wir uns gequält haben, die ich auf eine gewisse Art und Weise als Strafe empfunden habe. Filme, die ich nicht einmal ein zweites Mal gegen Bezahlung anschauen würde. Und da steht für mich ein Film ganz weit vorne in der Liste, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, warum es diesen Film gibt. Die Tatsache, dass es ihn gibt, macht alles nur noch viel schlimmer. Die Rede ist vom Remake von Ben-Hur. Ein Film, der völlig unsinnig ist, der in seiner Geschichte überflüssig ist, weil er dem Original nichts Neues hinzuzufügen hat. Die Art und Weise, mit Special Effects das Wagenrennen neu zu erzählen, ist so billig, so trist, so langweilig, dass es keinen Grund gibt, darüber tatsächlich länger als noch mehr als 30 Sekunden zu reden. Und man muss dazu noch sagen, es ist von einem religiösen Fundamentalismus durchflochten, dass einem die Nackenhaare hochstehen. Dieses christliche Bekehrungskino aus den USA ist einfach nur ganz, ganz fürchterlich. Und ich hoffe, dass es irgendwann einfach mal wieder vorbei sein wird, dass wir diese Geschichten im Kino anschauen müssen, die eigentlich unterschwellig mich einfach nur von irgend so einem Jesus loves you überzeugen wollen. Tut mir leid, ich bin da innerhalb von wenigen Minuten raus und ich möchte das ehrlich gesagt auch auf der großen Leinwand nicht mehr sehen. Und bald kommt Mel Gibson ins Kino mit Hacksaw Ridge, der ist noch schlimmer als Ben Hur, aber der kommt dann im nächsten Jahr. Also für mich Ben Hur, das Remake, da so viele Daumen kann ich nicht nach unten halten.
Jesus liebt dich trotzdem, Andreas.
Naja, lassen wir das.
Ja, jetzt vielleicht nicht mehr.
Was waren denn eure Flops, Patrick? Vielleicht du.
Da du Ben Hur schon erwähnt hast, was ich gut finde, ich würde jetzt einen Film nehmen. Das war schon die Kombination von allem Möglichen, war schlecht. Also der Film heißt Colonia Dignidad, ist von Florian Gallenberger und ist die Geschichte dieser Colonia Dignidad, dieser Sekte von ehemaligen Nazis, die da die Leute entführen. Und es spielt mit natürlich der immer mitspielt, wenn es eine deutsche Koproduktion gibt, Daniel Brühl mit Emma Watson, die sich da quasi einschleusen und dann nicht wieder rauskommen. Dieser Film hat wirklich gute Intentionen. Ich weiß, warum er entstanden ist. Aber so kann man das nicht erzählen. Alle reden Englisch in einer Kolonie, wo ja Deutsch gesprochen wird. Das macht von vorne bis hinten keinen Sinn. Und das Ende ist so dämlich, dass ich noch dachte, dass der Film quasi das Handeln in der Kolonia so ein bisschen legitimiert. Also da ist einiges schiefgegangen und das ist jetzt kein vielleicht Hassfilm von mir, aber einer, wo man sehen kann, wie man es nicht machen darf, weil wirklich alles an diesem Film so ein bisschen schiefgelaufen ist.
Nicht mal Emma Watson rettet den Film.
Nein, Emma Watson war nicht gut in dem Film.
Unglaublich.
Vielen Dank, dass du diesen Film genommen hast, dann muss ich es nicht tun. Ich glaube, er hat in England am ersten Wochenende genau 3 Kinokarten verkauft.
Ja.
Ich glaube, Superman war irgendwie gegen Batman, war der größte Scheiß des Jahres. Und das würde ich auch sofort wieder mit unterstreichen. Ich hatte ihn ehrlich gesagt schon verdrängt, dass das auch in diesem Kinojahr gewesen ist. Das war irgendwie ganz am Anfang, schon im Frühjahr.
Naja, und Alice im Wunderland gab es ja auch den dritten Teil, der auch ganz schlimm war. Also es war nicht so das Jahr für die großen Produktionen.
Ja, vor allem
es gab Tarzan, es gab Independence Day 2.
Und beim Blockbuster-Kino habe ich auch große Zweifel, ob das 2017 so sehr viel anders werden wird über die Krise der innerlichen Art. Über die haben wir schon häufiger geredet. Ich lasse mich gerne eines Besseren überzeugen. Lassen wir uns vielleicht überraschen, was 2017 da an neuen großen Geschichten auf die Leinwand kommen wird. Ob es jenseits von Prequels und Sequels tatsächlich da ein paar neue Ideen geben wird. Ich fände es nicht schlecht. Ich bin eigentlich ein großer Freund von Blockbuster-Filmen, wenn sie denn gut gemacht sind. Also insofern hegen wir da große Hoffnungen für das Kino. Jahr 2017. Ich habe zu danken euch beiden, Anna Wollner und Patrick Wilinski. Vielen Dank für die schönen Gespräche über die Filme des Jahres 2016, über unseren kurzweiligen Rückblick hier auf das Kinojahr, das wir hier so normal ein bisschen zusammen versucht haben, zusammenzufassen mit diesen 10 Filmen. Sicherlich nicht alles abgedeckt haben, aber trotzdem vielen, vielen Dank an euch beiden.
Gern geschehen.
Bitte.
Und Ihnen, liebe Zuhörer, danke ich auch, dass Sie dabei waren hier, dass Sie uns zugehört haben, dass Sie uns gelauscht haben. Ich hoffe, wir haben Sie ein bisschen neugierig gemacht, vielleicht auf den einen oder anderen Film, den Sie noch nicht im Kino gesehen haben. Dann lohnt es sich, die nachzuholen. Und wie immer wünsche ich Ihnen natürlich weiterhin viel Spaß im Kino, auch im Jahr 2017. Mein Name ist Andreas Kötzing und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.